ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich lade mir regelmäßig die interessantesten Gäste ein und sehr gerne auch solche, die uns einen Perspektivwechsel ermöglichen, die uns eine neue Facette erschließen, die vielleicht noch nicht so Teil unserer Bubble war. Und deswegen ist mein Gast in dieser Folge auch so hörenswert. Es ist Zara Brun, eine Unternehmerin, wie es sie nicht oft gibt.
Talk mit Thees.
Ich habe eigentlich BWL studiert, also eine Elite-BWL-Uni und wollte immer viel Geld verdienen und Investmentbankerin werden. Uns wurde mal gesagt, wir sind die Elite von morgen und ich habe mich eigentlich von einem Leben Jetset zwischen New York in irgendwelchen Investmentbanken geträumt. Ich war immer so als Sozialunternehmerin immer zu wirtschaftlich für die soziale Welt und zu sozial für die wirtschaftliche Welt. Man sagt irgendwann mal, ich bin so der Freak in meiner Sozialunternehmerszene, weil ich eben so sozialisiert wurde. Ja, Zara, willst du jetzt irgendwie deine Karriere ruinieren? Du ruinierst deinen roten Faden. Was hast du jetzt mit Flüchtlingen zu tun? Wir wollen aber kein Mitleid, ja. Wir haben es jetzt irgendwie mit dem Schlauchboot nach Europa geschafft. Also wenn ich nicht belastbar bin und ich nicht resilient bin, wer sonst so? Und es war natürlich erstmal sehr provokant, ne? So, ich habe irgendwie im Schlauchboot überlebt und deswegen bin ich belastbar.
Zara Brun ist eine deutsche Ausnahmeunternehmerin. Sie ist eine sogenannte Sozialunternehmerin und eine Visionärin. Sie hat 2016 eine Zeitarbeitsfirma gegründet, um Geflüchtete nachhaltig in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie will die Vielfalt in der Gesellschaft unterstützen, indem sie geflüchtete Menschen und Unternehmen zusammenbringt. Man ist auch auf sie aufmerksam geworden. Deshalb war sie von 2022 bis 2025 Beauftragte für soziale Innovationen im Bundesbildungsministerium. Und sie ist mittlerweile bei der Bundesagentur für Sprunginnovationen als sogenannte Impact-Investorin auf der Suche nach gesellschaftlichen Durchbrüchen. Wie so etwas ganz konkret aussehen kann, und sie hat ein ganz faszinierendes Beispiel, das erzählt sie hier in diesem Podcast. Und wir sprechen über ihren Weg. Der ist bemerkenswert, denn angetreten ist sie damals als Wirtschaftsstudentin, um als Investmentbankerin das große Geld zu machen und tolle Autos zu fahren. Aber dann passierte dieser Moment, eine Begegnung mit Geflüchteten, der irgendwie alles verändert hat. Wir haben uns in München getroffen. Dort ist auch ihr Unternehmen Social Bee angesiedelt. Dort lebt sie, wenn sie nicht unterwegs ist. Und dort surft sie auch gerne morgens am Münchner Eisbach. An diesem Tag, als wir uns getroffen haben, hatte sie gerade eine extrem starke Erkältung hinter sich, was man immer noch deutlich hört. Aber wir wollten diesen Termin auf keinen Fall verschieben, denn ihr Schedule ist bei all diesen Ämtern proppevoll. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Wer, wenn nicht wir, und präsentiert dort einige Ideen und einige bereits existierende Beispiele und auch Vorbilder dafür, wie wir hier in Deutschland unsere Zukunft neu denken können und müssen. Darunter auch eine ganz interessante Idee, wie Staat und Bevölkerung so richtig zusammenarbeiten können in einem Maße, wie wir das bisher noch nicht haben. Es war alles spannend, über die Zukunft zu sprechen, über ihre erfolgreichen Sozialprojekte und auch ihren unerwarteten Weg, den sie eingeschlagen hat und über den so manche aus ihrem Umfeld nur den Kopf geschüttelt haben.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo, freue mich hier zu sein.
So, Sozialunternehmerin, was auch so ein schönes Wort ist.
Findest du?
Ja, Sozialunternehmerin. Ich warte noch auf das erste kleine Mädchen unter 10, das als Berufsziel angibt, ich möchte Sozialunternehmerin werden.
Oh, da hoffe ich jetzt auch drauf, wenn du es sagst. Ja.
Ja, du bist auch eine Visionärin. Du hast zum Beispiel 2016 eine Zeitarbeitsfirma gegründet, um Geflüchtete nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Du warst auch 2022 bis 2025, glaube ich, Beauftragte für soziale Innovation im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Hast verschiedene Rollen gehabt in deinem Leben bisher, die dich alle geprägt haben, die dir alle neue Perspektiven auf diverse Dinge geschenkt haben. Und darüber schreibst du in einem neuen Buch. Und das heißt, Wer, wenn nicht wir, unsere Zukunft neu denken. Denn seit über 10 Jahren beschäftigst du dich ja mit der Frage, wie jeder Einzelne von uns diese Zukunft mitgestalten kann. Herzlich willkommen nochmal so ganz offiziell.
Ich freue mich, hier zu sein.
Warst du heute Morgen auch schon surfen in München hier, wo wir sitzen?
Heute ist es sehr nass, kalt und regnerisch. Ich war aber am Samstag surfen, deswegen habe ich die Erkältung bei 8 Grad. im O2 Surftown in München mit Mütze und Handschuhen und Schuhen. Aber die haben leider nicht geholfen, deswegen bin ich jetzt leider ein bisschen erkältet.
Was ist mit eurer Eiswelle in München, die du so liebst?
Die ist weg. Also wir wissen nicht, wo sie ist. Alle versuchen sie wieder herzustellen. Toi, 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 ich drücke die Daumen. Bis dahin gehen wir alle ins Surftown.
Ist aber auch faszinierend, oder? Dass plötzlich, nur weil der Boden gereinigt wurde, diese Welle einfach, die Welle verschwunden ist. Ist das nicht faszinierend?
Katastrophe ist das.
Aber die wird jetzt wahrscheinlich nie wiederkommen, oder?
Doch. Ich bin ja in so Gruppen und die haben da schon ganz viele Vorschläge für die Stadt, wie man die wiederherstellen kann. Mit irgendwelchen Rampen und Anhäufungen. I don't know.
Schön. So, die meisten Menschen, gerade in der heutigen Zeit, beschäftigen sich auch, sage ich mal so, nicht überwiegend, aber doch in sehr großen Teilen mit sich selbst. Das Ganze wird ja durch soziale Medien auch noch gefördert. Du dagegen bist überwiegend mit anderen Menschen beschäftigt. Wann hat sich dieser Hang, diese Liebe für das Soziale, wann hat sich das bei dir herausgebildet?
Das war echt eher so ein Zufall. Also ich habe eigentlich BWL studiert an so einer Elite-BWL-Uni und wollte immer viel Geld verdienen und Investmentbankerin werden.
In Monheim. In Monheim,
genau. Mit all meinen Bekannten. Und uns wurde mal gesagt, wir sind die Elite von morgen. Und ich habe mich eigentlich von einem Leben Jetset zwischen New York in irgendwelchen Investmentbanken geträumt. Und irgendwie Wolf of Wall Street war mein Idol. Also es war jetzt nicht abzusehen, bis ich dann eben 2015 in meinem Studium eine Freundin kennengelernt habe, die gerade ein Gastsemester gemacht hat, aus Syrien geflohen war mit ihrer Zwillingsschwester, die Eltern in Jordanien im Flüchtlingscamp, der Bruder bei der Flucht gestorben. Und die hat gesagt, komm doch mal mit zum Hauptbahnhof. Es war Ende 2015, als so viele Menschen nach Deutschland, nach Europa gekommen sind. Und hat gesagt, komm mit an den Hauptbahnhof, ich engagiere mich ehrenamtlich.
Mannheim.
Nee, das war dann tatsächlich im Auslandssemester in Schweden, in Stockholm.
Ah, okay, okay, da hast du sie kennengelernt.
Da genau. Habe ich sie kennengelernt, genau. Und in so einem Unternehmertum quasi Studienprogramm. Und wir haben dann auch nebenher überlegt, einerseits war ich am Hauptbahnhof und habe all die Menschen ankommen sehen. Und durch sie hat mich natürlich ihre Geschichte bewegt. Und ich habe mich gefragt, wow, das hat mich überwältigt. Und dann am Hauptbahnhof zu stehen, auch im kalten November, Essen austeilen, Kleider sortieren, die Menschen beim Ankommen beobachten, die eigentlich alle nur sich eine Zukunft, auch eine Hoffnung auf ein neues Leben hatten. Und es hat mich schon tief berührt. Aber ich dachte eben auch gleichzeitig so, wenn ich jetzt hier so ein paar Stunden ehrenamtlich stehe, wie lange machen die Ehrenamtlichen das? Und was ist, wenn irgendwie die Kameras weg sind? Gibt es nicht was Nachhaltigeres? Kann man da nicht was Unternehmerisches gründen, um den Menschen zu helfen?
Also die Idee hattest du damals schon?
Genau, die kam
dann
direkt.
Mit dem Hintergrund, Ziel ist eigentlich Wall Street.
Nee, Ziel war immer quasi Unternehmertum. Also ich hatte dann mehrere Stationen. Ich habe auch erst im Private Equity gearbeitet, also in Großfinanzierung von Industrieunternehmen und dann aber auch in Start-up, in Venture Capital Unternehmen Praktika gemacht und habe immer diesen Lust gehabt, Unternehmerin zu werden dann und irgendwie mit unternehmerischen Mitteln eigentlich damals was zu bewegen, aber eben auch Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite kam eben das Thema Fluchtmigration. Und ich habe gesagt, das wird so eins der größten Themen unserer Gesellschaft über die nächsten Jahre. Keiner hat eine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich auch nicht. Aber wenn 29 DAX-Unternehmen irgendwie insgesamt nur schaffen, 4 Geflüchtete einzustellen, dann muss man den Unternehmen doch helfen. Und so kam so ein bisschen die Idee. Ich hatte Lust zu gründen, kannte das so ein bisschen aus meinem Studium und aus meinen Praktika. Und auf der anderen Seite kam dann eben dieses Thema zu mir. Und ich dachte, kann man da nicht was anderes draus machen? Weil das Ehrenamtliche war zwar toll, aber wie lange kann man das machen? Also 2-3 Monate und dann sind die alle müde, dann sind die weg. Was sind vielleicht nachhaltigere Strukturen? Kann man Unternehmertum mit Engagement verbinden, um gesellschaftliche Ziele zu erreichen?
Wie oft warst du denn noch dort am Hauptbahnhof?
Also insgesamt war ich dann so 10-mal da. Und dann war ich aber auf der anderen Seite, waren wir eben schon in diesem Entrepreneurship-Programm. Und dann hat meine Freundin dann eben auch mitgeholfen. Wir haben die ersten Ideen gebounced. Am Anfang war es eine Hilfsplattform für Geflüchtete, um Güter zu verteilen. Dann war es so eine Nachbarschaftszirkel. Und dann habe ich gedacht, naja, alle wollen arbeiten und die Unternehmen, die Großen kriegen es nicht hin, die großen deutschen Schlagzeilen und Versprechen. Und habe gedacht, naja, da muss ich halt selber was machen. Und kann ich eben nicht meine statt 40, 60, 80 Stunden im Investmentbanking zu arbeiten und 2 Stunden dann am Wochenende am Hauptbahnhof zu stehen, kann ich nicht andersrum machen, zu sagen, hey, ich investiere irgendwie den Großteil meiner Zeit, um nachhaltige unternehmerische Strukturen aufzubauen, um Geflüchteten zu helfen.
Was macht denn deine syrische Freundin von damals? Was macht die heute?
Die ist tatsächlich in Schweden am Arbeiten. Ich würde nur gerne ihre ein bisschen das Private halten, weil das natürlich Ja, sie will da auf jeden Fall jetzt nicht groß in der Öffentlichkeit mitstehen.
Sie weiß aber, was draus geworden ist, ja, aus der Begegnung damals.
Genau, ja.
Ne? Also sie hat das ja dann auch so ein bisschen ins Rollen gebracht. Warst du denn damals schon, also du bist in den Niederlanden geboren, aber in Franken bist du aufgewachsen?
Ja, genau.
Hast das Fränkische hast du aber nicht übernommen?
Nee, mit meinem Bruder versuche ich es noch, aber es ist kläglich.
Wie, die meisten wollen es einfach weghaben. Du würdest es gerne haben.
Ja, so ein bisschen Nostalgie ist ja schon dabei. Also wenn man nie dazugehört in Franken, weil man kein Fränkisch spricht, so, dann will man es eigentlich lernen. Aber es ist eigentlich lustig. Also mittlerweile so, mein Bruder spreche ich interessanterweise Fränkisch.
Es ist aber so, dass dieses kleine fränkische Dorf, ich liebe es einfach, weil das so einfach nachzumachen ist.
Ja, ich kann das R gar nicht rollen.
Ah, du kannst es R nicht rollen?
Nee.
Ah, dann wirst du ja nie eine richtige Fränkin.
Nee, nie.
Aber es gibt ja auch Italiener, die das R nicht rollen können. Gibt es auch. Das klingt auch nicht schön dann. Das klingt auch gar nicht so richtig, als seien sie Italiener.
Ja, genau.
Ich hatte mal einen Dozenten, den Herrn Gilmozzi, der konnte das R nicht sprechen. Grazie, sagt er immer, grazie. Und er war aber ein echter Italiener. Ja, aber es war so, dass dieses kleine fränkische Dorf. Und ich glaube, es war wirklich ein sehr kleines fränkisches Dorf, oder? Wie viele Einwohner habt ihr gehabt?
2000.
Ach so, das ist ja doch größer. Ja, ah, das ist ja dann doch ganz groß. Das wurde dir zu klein, oder? Wie wohl hast du dich gefühlt in diesem kleinen Dorf, nachdem du dann ja die große Welt dann auch vor allem auch im Blick hattest mit dem Finanzwesen?
Ja, genau. Also ich wollte da raus. Ich wollte eben die Welt bereisen, so Jet Set. Wollte was sehen, wollte was erleben. Und ja, da es war natürlich unser Dorf. Ja, man hat natürlich schon bemerkt, also jeder wollte da eigentlich raus, also alle aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Jetzt sind ein paar wiedergekommen, interessanterweise. Mhm. Aber wir hatten natürlich alle Lust, mal die Welt zu entdecken.
Du bist dann eben nach Monnem. Das hast du jetzt gerade schon gesagt. Du hast auch über die Zeit geschrieben, natürlich in diesem Buch. Elite-Schmiede, das ist ja wirklich eine ganz andere Klientel. Bevor wir zu deinem sozialen Engagement kommen, ist es einfach schön, nochmal zu sehen, wo du einfach herkamst aus dieser Elite, die da gebildet wurde, oder Elite-Schmiede oder Kader oder wie auch immer man dazu sagt, wo man auch wirklich, und wir reden von der Uni in Mannheim da, Ellbogenmentalität beigebracht bekommt.
Ja, also man ist da angekommen, alle großen Unternehmen haben um einen gebuhlt, haben sich überboten abends mit tollen Abendveranstaltungen, Cocktailmischen, Dinner, alles Mögliche. Und es gab eigentlich nur drei vorgezeichnete Wege. Das war Corporate Finance, also Finanzwesen bei großen Konzernen, Investment Banking oder die Unternehmensberatung. Da wollten dann natürlich auch alle hin, weil das vorgelebt wurde. Die großen Dozenten haben uns alle gesagt, so, ihr seid die Future Leaders of Tomorrow, ihr gestaltet die Zukunft, euch braucht. Und es war dann ganz extrem. Also wir hatten Rankings, besten Rankings, wo man sich die ganze Zeit verglichen hat, wer ist besser als der andere. Und ja, es war schon, alle hatten, es war aber auch cool. Wir haben unfassbar viel gelernt. Ne? Es war unfassbar ehrgeizig. Alle wollten was reißen. Also es hat irre Spaß gemacht, muss ich sagen. Die Enge ist auch immer noch mein engster Freundeskreis. Mittlerweile sind die auch nicht nur alle im Corporate und Banking, sondern manche sind im Medizintechnikunternehmen und so weiter.
Okay.
Aber das war auch, also es hat auch richtig Freude gemacht, so richtig viel zu lernen, an Grenzen zu gehen, ganz viel zu arbeiten, aber auch eben das Gefühl zu haben, man schafft auch viel. Ich würde sagen, da habe ich natürlich echt arbeiten gelernt, aber auf der anderen Seite so Werte waren natürlich nicht wirklich vorhanden. Also Unternehmensethik war damals das Fach, was verpflichtend im fünften Semester angeboten wurde. Es gab aber auch im fünften Semester ein verpflichtendes Auslandssemester. Und sozusagen alle waren dann im Auslandssemester und niemand hat Unternehmensethik gemacht. Also ich glaube, das sagt relativ viel aus, welchen Stellenwert das in der Uni hatte.
Wenn du von Ranking sprichst, von was reden wir da? Also wird da eine Klausur geschrieben und dann gibt es da so ein Ranking, wer zu den Top 5 zählt?
Ja, nicht pro Klausur, aber sozusagen es gibt so ein besten Ranking, dass man sich sozusagen abholt. Dann sagst du, bei mir waren es dann irgendwie, du bist die Nummer 133 von über 400. Und dann sind natürlich alle links und rechts und vergleichen sich mit ihren Zetteln und so weiter. Ganz großes Drama, Aufregung. Und nachdem wird dann auch verteilt, wie gut in welches Auslandssemester man kommt. Das heißt, die Besten kamen natürlich in die besten Auslandssemester, während die anderen natürlich dann so ein bisschen, ja, musste man halt die Reste nehmen. So. Aber also es war schon sehr omnipräsent, das Thema Leistung und Wettbewerb und Ellbogen. So, ja.
Und du hast, glaube ich, geschrieben, fällt mir jetzt gerade ein, und das hat mich ganz erstaunt, dass die Noten gar nicht so neutral vergeben wurden, sondern deine eigene Note für eine Klausur wurde immer nur in Verbindung gesetzt zu anderen. Wenn viele andere gut waren, dann wurde deine Note, Nein, wie war das? Also ja, irgendwas genau. War kompliziert, genau, aber auch interessant.
Die werden tatsächlich nach der Gaußschen Normalverteilung auch ausgewertet. Das heißt sozusagen, dass man natürlich immer die besten Prozent ganz vorne hat und die schlechtesten hinten, egal ob jetzt alle sehr gut sind. Das heißt, wenn du ein sehr gutes Wettbewerbsumfeld hast, dann sozusagen bist du immer noch in der Mitte, selbst wenn du sehr gut deinen Test ausgefüllt hast. Also es können nicht alle Einser bekommen. Das muss sich immer so grob an der Gaußschen Normalverteilung orientieren. Das ist aber, glaube ich, relativ starker Usus an Echt? Unis.
Ist aber ungerecht.
Weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja, also wir haben uns dann natürlich immer aufgeregt und dann war man natürlich, also es war immer spannend, ja. Das heißt, man hat sich auch nicht immer was gegönnt, also im eigenen Freundeskreis schon, aber in den anderen, also da war schon Competition angesagt.
Wie blickst du heute zurück auf diese Zeit und auf diese Ausbildung?
Also ich bin sehr dankbar, dass ich sie hatte, weil man eben, wie gesagt, ich glaube Einsatzbereitschaft, Leistungsbereitschaft, unglaublich schnell was auf die hinzubekommen. Ich glaube, das Wirtschaftliche, Unternehmerische eben schon sehr stark geprägt wurde. Ich bin nur froh, dass ich dann später auch eben von der anderen Seite sozialisiert wurde und dass sich eigentlich jetzt befruchten sich die Welten, weil ich finde auch, ich war immer so als Sozialunternehmerin immer zu wirtschaftlich für die soziale Welt und zu sozial für die wirtschaftliche Welt. Ich glaube, in dem Spagat bin ich jetzt immer noch. Man sagt irgendwann mal, ich bin so der Freak in meiner Sozialunternehmerszene, weil ich eben so sozialisiert wurde. Aber es hilft mir, glaube ich, jetzt ganz stark, dass ich eben auch quantitativ drauf schaue, wie viel sparen wir dem Staat mit der Arbeit, der sozialen Arbeit, an Sozialleistungen, die man einspart, an gesellschaftlichen Kosten, gesellschaftlicher Mehrwert, wie kann man das quantifizieren, was da auch geleistet wird im ganzen sozialen Bereich, weil oft sagen ja, ach, das ist ja irgendwie nett und das ist ja schön, aber auf der anderen Seite entsteht da ja auch ganz viel Leistung und Mehrwert, der sich zumindest im Bundeshaushalt ja niederschlägt. Wenn man da andere Lösungen findet, dann ja, spart man dem Staat etc. viel Geld und ich glaube, also dass diese Kombination macht es eigentlich so stark, würde ich sagen, jetzt gerade.
Mit Social Bee, über das wir jetzt gleich natürlich noch ausführlich sprechen werden. Was habt ihr dem Staat zum Beispiel, also gut, dann frage ich die natürlich jetzt, die selber vertreten ist. Also es ist jetzt niemand, der von objektiv von außen zuschaut, aber deine Zahlen können natürlich überprüft werden, was wir auch im Anschluss machen werden, selbstverständlich.
Super.
Nein, aber ihr habt konkrete Zahlen. Was habt ihr zum Beispiel in einem Jahr dem Bundeshaushalt gespart, dadurch, dass Menschen, die sonst Sozialhilfe bekommen hätten, dass die aber wirklich im Arbeitsmarkt vertreten waren, Steuern gezahlt haben, beigetragen haben?
Ja, also ganz grob kann man sagen, pro Person, die wir einstellen und integrieren und wir begleiten die immer noch ein Jahr im Job und sozusagen messen über 2 Jahre lang, ob die noch dort sind, also im Messzeitraum. Wenn wir es schaffen, eine Person einzustellen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die davor langzeitarbeitslos war, sparen wir dem Staat im Schnitt 70.000 Euro pro Person, weil sie vom Sozialhilfeempfänger zum Einzahler wird, also Steuern etc. bezahlt. Das ist eine Hochrechnung. Auf der anderen Seite kostet es uns ungefähr 2.000 Euro pro Person. Das heißt sozusagen, es ist eigentlich ein sehr gutes Investment, egal ob das Unternehmen das bezahlt oder nicht. Also es kostet 2.000 und man spart sich 70.000. Das ist ein Return on Investment oder Social Return on Investment von 1:35. Also eine ziemlich gute Rendite aus einer sozialen Sicht. Insgesamt haben wir jetzt dem Staat, also wir haben etwas über 1.000 Menschen integriert, 1.300 ungefähr, und haben etwas über 70 Millionen dem Staat gespart. Genau, also da geht noch deutlich mehr, aber ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Zahl zum Anfang.
Sozialunternehmertum, hast du gesagt, war damals noch nicht so das große Thema an der Uni. In der Zeit gesellschaftliche Verantwortung, Ethik, ja, das fiel noch hinten über. Genauso wie natürlich nachhaltige Investments zum Beispiel. Wann hat dich zum allerersten Mal ein Green Tech fasziniert? Welches war das?
Ich glaube, das war damals Mobisol. Ich war so ein Praktikantin im Venture Capital, also in der Startup-Finanzierung. Und die haben. Und
Venture Capital heißt wirklich, das ist ganz große Risikofinanzierung.
Genau.
Man glaubt an eine Sache, man hofft, dass das was wird.
Ja.
Kann aber auch sein, hey, typisches Startup, dass es eben nicht abhebt.
Ja.
Das ist das Venture, das ist das Abenteuer, das Risiko dabei, ne?
Genau, und wir haben die dann angeschaut und da hat man so die ersten Screenings gemacht. Das heißt, kamen ganz viele Bewerbungen rein und ich musste mir immer angucken, welche Startups können irgendwie Potenzial haben. Und dann durfte ich natürlich auch mit denen sprechen. Das heißt, ich habe die Gründer, meistens Männer, kennengelernt. Die hatten meistens nicht viel mehr als ein Pitch-Deck. Manche waren früher, manche später. Habe ich auch gelernt, so jeder kann gründen, alle kochen nur mit Wasser. Mit ein paar Pitch-Decks bewerben die sich um Millionen. Also es war schon immer eine große Wette, aber natürlich unfassbar spannend. Und da hat sich zum Beispiel dann, ich glaube, Mobisol beworben. Die haben damals dezentrale Energieversorgung gemacht. Das heißt, dass in Afrika sozusagen sie so ein kleine Solardächer gebaut haben, Solarfahrzeuge etc., dass Menschen in, ich sag mal, abgelegenen Gegenden Zugang zu Strom bekommen hatten, die es vorher nicht hatten. Mhm. Und die haben damals eine sehr große Finanzierung auch bekommen. Wir sind dann damals nicht eingestiegen. Aber fand ich total faszinierend. Aber natürlich gab es auch andere. Also das andere waren eins, was sich mit Soja-Alternativen beschäftigt hat. Eins, was sich mit quasi auch, es war auch wieder Solarstrom beschäftigt hat in Deutschland. Wie kann man alle dezentralen Solaranlagen in Deutschland miteinander quasi vernetzen? Also es ging schon immer darum, wie schaffen wir mit Unternehmertum eine bessere Welt zu bauen, zumindest bei dem Venture Capital Fonds, auch einer der ersten Green Tech Venture Capital Fonds.
Was ist aus Mobisolar geworden? Denn die Frage ist ja, bei aller Begeisterung für diese Idee, und es klingt wirklich toll, am Ende muss man damit Geld verdienen. Zumindest ein ganz bisschen. Hat es bei denen geklappt?
Im Venture, also da haben wir nicht investiert, deswegen weiß ich es nicht.
Nee, genau.
Aber Sonnen zum Beispiel, die hatten dann auch einen großen Exit. Also wurden auch sehr groß verkauft. Aber genau, also vielleicht im Sozialunternehmen, dort ging es sehr stark um Geld. Mhm. In meinem Sozialunternehmertum, also bei Social Bee, wir sind eine gemeinnützige GmbH.
Richtig.
Das heißt, wir sind wie ein normales Startup, aber können sozusagen Spenden in Empfang nehmen und werden damit niemals reich werden.
Nein, ihr habt ein festes Gehalt, das ihr Angestellten bekommt.
Genau.
Alles andere wird investiert, ne?
Genau. Also man kann arbeiten wie ein normales Unternehmen, man kann nur nicht selber damit reich werden.
Ja. Was war dein allererster Pitch, den du für Social Bee gemacht hast? Oh. Nachdem du, ich weiß, zusammen mit deinem Kumpel Maximilian damals, nachdem ihr diese Idee hattet und die natürlich jetzt irgendwo auch verkaufen musstet. Was war dein allererster Pitch?
Der war bei meinen Eltern am Flughafen. Die wussten schon, dass ich mich mit dem Thema Fluchtmigration beschäftige. Und dann hatte ich eine Präsentation gebaut und habe ihnen gepitcht. Ich hatte am nächsten Tag einen großen Pitch im LMU Entrepreneurship Center. Mhm. Und habe aber vor meinen Eltern gepitcht.
Wo ist das, LMU?
Das war in München, so ein Entrepreneurship Center. Da bin ich auch reingekommen, haben wir ein Büro und so bekommen.
Ja.
Bin ich zu meinen Eltern am Flughafen gefahren und habe gesagt, Mama, Papa, ich habe eine Idee. Ihr wisst ja, ich will im Flüchtlingsbereich was machen. So. Übrigens habe ich Ihnen meinen 5-Minuten-Pitch gehalten, was wir bei Social Bee machen, wie ich die Migrationskrise für Deutschland lösen möchte, mit meiner Organisation, die das Unternehmen so leicht macht wie möglich, Geflüchtete einzustellen. Und habe Ihnen gesagt, übrigens, ich muss mein Studium pausieren, war ja noch im Studium, muss mein Venture Capital quasi Werkstudentenjob an den Nagel hängen und damit natürlich auch die Einstiegsoption, die damit kam.
Mhm. Und hören Eltern nie gerne?
Nee, hören sie nie gerne. Und übrigens, würde mir gerne 25.000 Euro von euch leihen. Ich weiß, ihr habt jetzt nicht so viel, aber es ist was Wichtiges. Aber klar, das Unternehmen wird jetzt nie groß Gewinne machen. Und also ist eigentlich erstmal jetzt nicht so der klarste Pitch, aber meine Eltern fanden das irgendwie total cool, wie besessen ich da war und haben gesagt, machen wir.
Am Flughafen?
Am Flughafen.
Also hatten sie dich gebracht oder
nee, sie sind gerade in Urlaub geflogen und ich bin ihnen hinterhergefahren, damit ich sie noch vor dem Urlaub erwische.
Das war clever, wenn man so gerade in so einer Vorurlaubsstimmung ist, das war sehr clever.
Sie haben sich im Urlaub besprochen und mich dann angerufen und gesagt, wir machen's. Ja, und sie waren immer die Ersten, die mich geglaubt haben und dann am nächsten Tag habe ich den anderen Pitch gewonnen, dann hatten wir irgendwie Office und also quasi ein Büro und waren in so einem Start-up-Programm und dann ging es so richtig los, ja.
Was hast du alles gemacht, um in der Folge, in den nächsten 1-2 Jahren, dieses Projekt an die Menschen zu bringen? Mhm. Also wie weit bist du gegangen, um letztendlich die Gelder einzuholen, die du brauchtest? Also was muss man da alles machen?
Ja, also vielleicht erstmal die Grundidee von Social Bee. Wir haben einfach versucht, für Unternehmen so einfach und unkompliziert zu machen, Geflüchtete einzustellen wie möglich. Das heißt, wir haben sie unterstützt bei der Suche nach Menschen. Die findet man ja nicht, die bewerben sich nicht klassisch online. Bei der Einstellung, wir haben die komplette Bürokratie übernommen und bei der Begleitung. Das heißt, wenn Geflüchtete irgendwie einen Brief bekommen, so, du musst in 30 Tagen das Land verlassen, dann heißt das noch gar nichts. Dann ist natürlich das Unternehmen aufgeregt, alle sind aufgeregt. Wir sagen, nee, ganz kein Problem, wir legen jetzt erstmal Einspruch ein. Das ist jetzt nur erstmal ein Vorbrief, also wir kennen uns aus. Und die Idee ist natürlich, als spezialisierter Integrationsdienstleister, so verstehen wir uns, dass es viel leichter ist, als ein spezialisiertes Unternehmen all diese Fälle zu bearbeiten, als wenn ein Unternehmen 2, 3, 4, 5 Geflüchtete einstellt und oft eine ganze Person dafür eingestellt hat, um die zu begleiten und allen Paperwork zu machen. Und wir haben eben alles übernommen, eben auch Begleitung. Wir haben Sozialpädagogen, die sich um die Geflüchteten kümmern, die alles abfangen, von Familiennachzug, Wohnungssuche. Also man kann sich alles vorstellen. Alles, was sozusagen Arbeit macht und den Job gefährdet am Ende auch. Und können natürlich dadurch, haben alle Erfahrungswerte, wie wir wissen, in den Behörden, wer da wie sitzt etc. Und sind natürlich schneller und auch günstiger, als wenn Unternehmen es oft selber machen. Und das war eigentlich immer die Grundidee. Die Zeitarbeit war nur Mittel zum Zweck, weil dann waren wir eben zwischengeschalteter Arbeitgeber. Das kannten die Unternehmen. Da gab es ein Geschäftsmodell. Die haben uns bezahlt und wir haben davon die Geflüchteten bezahlt und eben auch unser internes Team, was die Geflüchteten betreut hat, im Job ein Jahr lang und auch stabilisiert hat, dass sie nicht wieder rausfallen.
Alles im Bereich München.
Am Anfang, München. Genau. Wir haben dann auch nach Rosenheim, haben nach Stuttgart Büros aufgemacht. Mittlerweile haben wir auch in Berlin noch eins. Genau. Und was waren die ersten Stolpersteine? Wir saßen dann in diesem super kleinen, winzigen Coworking-Space von diesem Startup-Programm, mein Co-Founder und ich. Und ich hatte keine Ahnung von Geflüchteten. Dann mussten wir auf alle Helferkreis-Events vor Ort gehen und uns irgendwie bekannt machen. Alle haben irgendwie gesagt, ja, ihr Halsabschneider macht da jetzt irgendwie Personaldienstleister. Und wir so, nee, wir sind gemeinnützig. Auf der anderen Seite Gemeinnützigkeit, Riesenthema bürokratisch in Deutschland. Und mussten wir Unternehmen finden. Und ja, also ich meine, wir haben da alles erlebt. Wir haben die ersten, unser erster Job war damals bei Foodora, das war so ein Ableger von Lieferando, die wurden jetzt aufgekauft, ja. Haben wir 5 Geflüchtete als Fahrradkurier zum Essen austeilen eingesetzt. Und haben gedacht, naja, Fahrradkurier ist super, hatten sie natürlich kein Fahrrad, dann mussten wir ein Fahrrad organisieren. Dann konnten sie kein Google Maps oder Navigation. Dann habe ich angefangen, Fahrradkurse zu geben, habe einen Geflüchteten begleitet beim Fahrradfahren.
Konnten die überhaupt Fahrrad fahren?
Nee, eben nicht.
Ach, die konnten auch noch nicht mal wirklich
Fahrrad
fahren.
Wussten wir nicht. War halt der Test, wir hatten so einen kleinen Fahrradtest eingebaut. Und dann ist sozusagen der erste Geflüchtete in einen stehenden Maserati in München, quasi München-Schwabing reingefahren. Gott. Und der Besitzer hat es gesehen, der kam natürlich wutentbrannt auf uns beide zugerannt. Und der Geflüchtete, keine Versicherung, keine Haftpflicht, ich keine Haftpflicht als Unternehmen, wir waren ja kaum so richtig firmiert, hatten natürlich alles noch nicht. Wir haben natürlich total gezittert und am Ende hatte der Mitleid und der Schaden war nicht groß so.
Krasse Amaserati, da sind deine 25.000 Euro von deinen Eltern aufgebraucht.
Das war eigentlich meine Sorge. So, wie soll ich jetzt meinen Eltern nach Hause gehen und sagen, die 25.000 Euro sind weg, aber nicht, weil ich was geschafft habe, sondern weil ich diese blöde Autoreparatur bezahlt habe. Also so dramatisch war das. Und wir haben total improvisiert. Also wir sind dann teilweise haben wir uns abgewechselt, mein Kumpel und ich sind dann nachts bei der Süddeutschen Zeitung, haben die um 2 Uhr nachts bei der Süddeutschen Zeitung hingebracht, die Geflüchteten. Irgendwo im Dunkeln, im Winter in der U-Bahn getroffen und dann irgendwo hingefahren und den quasi die zur Süddeutschen Zeitung gebracht. Also so kann man sich das vorstellen. Oder ihnen Sicherheitsschuhe vorbeigebracht.
Und warum habt ihr sie in der U-Bahn getroffen?
Wie meinst du das? Ja, wir mussten halt immer sicherstellen, dass sie den ersten Arbeitstag, den Weg dahin schaffen.
Okay.
Und bei SZ fängt es halt um 2 Uhr nachts an. Und dann haben wir gesagt, so am Hauptbahnhof unten an der U-Bahn U5. Aber ja, dann hatten wir irgendwie so Schichtwechsel, weil wir alle mal Leute hingebracht haben. Das war absurd. Und auf der Unternehmensseite haben wir dann irgendwie, ich glaube, Postkarten geschickt mit irgendwie einem coolen Motiv und so sagen, habt ihr Lust, Geflüchtete einzustellen? Und dann kam echt Riesenresonanz. Also wir haben einfach an alle DAX-Unternehmen das geschickt. Auf diese Schlagzeile hin mit den 29 DAX-Unternehmen haben 4 Geflüchtete eingestellt, trotz der vielen Versprechungen. Dann haben wir so diese Schlagzeile genommen und haben gesagt, wollt ihr nicht was machen? Und dann kamen so die ersten Aufträge rein. Und ja, es war spannend. Und Zeitarbeit und Personaldienstleistung hatten wir keine Ahnung von. Ne? Haben, glaube ich, auch viele Sachen falsch gemacht. Am Anfang die Stundenberechnungen nicht richtig gemacht. Und dann habe ich ein Jahr später noch alle möglichen Strafen privat zahlen müssen. Die waren nicht so hoch zum Glück. Aber ich hatte damals noch, wussten wir halt nicht, dass man irgendwie Stundenzettel ausfüllen muss. Okay. Da kam dann mein jetziger Co-Founder rein und hat quasi einmal alles aufgeräumt. Der Robert, der macht quasi bei uns alles Legal, Finanzen und Operations und hat dann sozusagen einmal den Laden aufgeräumt, während ich so ein bisschen Vision und nach vorne und Produkterfindung, aber mich sozusagen nicht um die Buchhaltung wirklich gekümmert habe.
War diese falsche Abrechnung, war das eine Ordnungswidrigkeit oder wie nennt sich das dann?
Genau.
Oder ist das eine Straftat oder was? Nein.
Nee, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich irgendwie 500 Euro zahlen, was damals natürlich wahnsinnig viel Geld für mich war, als Studentin noch.
Ja, klar.
Genau. Also wir haben natürlich auch ein Jahr umsonst gearbeitet bis zur ersten Finanzierung. Da ich aus dem Venture Capital so ein bisschen Erfahrung hatte, haben wir dann bei ganz vielen Impact-Investoren uns vorgestellt. Die haben alle gesagt, das könnte alles vergessen.
Impact-Investoren sind was?
Das sind quasi Investoren, die in Startups investieren, die einen gesellschaftlichen Mehrwert haben, aber die sind immer noch renditeorientiert. Das heißt, die wollen immer noch irgendwie so 10% Rendite haben. Mhm. Aber unser Modell hat natürlich keine Rendite. Also wir waren froh, wenn die schwarze Null hatten. Das ist schon mal mehr als in einem anderen gemeinnützigen Bereich. Die meisten leben ja nur von Spenden und wir haben immerhin die Unternehmen, die uns für unsere Dienstleistung bezahlen. Aber da wir ja die Sozialpädagogen etc. alle bezahlt haben, da war natürlich die Marge sehr schnell aufgefressen. Ja, wir waren froh, wenn wir uns selber tragen können. Und dann hat mich Hans Schöpflin bzw. die Schöpflin-Stiftung angerufen. Wir hatten gerade einen Vertrag unterschrieben mit einem Impact-Investor, der hat quasi die Due Diligence, nennt man das, gemacht. Also alle unsere Finanzen, unser Modell gescreent und hat gesagt, nee, das wird nichts und hat es platzen lassen. Wir hatten aber schon ein Office gemietet, weil wir gedacht haben, es klappt mit dem Investor. Und einen Zweijahresvertrag unterschrieben und Robert eingestellt. Und dann haben wir dem Robert, meinem quasi jetzt Late Founder, gesagt, du, wir haben keinen Job mehr, aber wenn du willst, kannst du als Praktikant weiterarbeiten. Hat er dann gemacht und jetzt ist er natürlich irgendwie quasi auch mein quasi ja, Co-Geschäftsführer. Und dann hat eben die Schöpflin-Stiftung angerufen und gesagt, naja, euer Modell, das müssen wir uns jetzt mal angucken, finden wir spannend. Dann hat es noch ungefähr 3-4 Monate länger gedauert und hat die Schöpflin-Stiftung uns gefördert, also in einer größeren Spende und dann auch die Stiftung von Stefan Quandt, dem BMW-Erben. Und genau, dann ging es eigentlich richtig los. Und so habe ich dann erst diese ganze Stiftungswelt kennengelernt. Davor kannte ich ja nur die Investorenwelt. Und wir waren aber viel zu sozial für die klassischen Investoren.
Klar.
Und so habe ich, genau, davor kannte ich keine Gemeinnützigkeit und keine Stiftungslandschaften und keine NGO-Sektor.
Das war eine wilde Zeit.
Ja, ganz wild, das aber cool.
Ja. Was war denn für ein Motiv auf dieser Postkarte? Denn da habt ihr natürlich, davon gehe ich aus, auch wirklich viel Zeit investiert. Was machen wir da drauf? Denn es musste ja Aufmerksamkeit erregen bei diesen Firmen.
Also ich glaube, es war einfach ein sehr schönes Bild, von starkes Bild von einem Geflüchteten von uns. Und dann war einfach so eine Headline drüber, Geflüchtete einfacher einstellen und hinten drauf ein kurzer Text. Also war wirklich eine Postkarte, die dann an die DAX-Vorstände geschickt haben. Aber es war halt so ein guten Timing, weil da eben gerade diese große Schlagzeile war.
Ja. Ihr hattet ja später auch eine Kampagne.
Ja.
Soft Skills can come the hard way.
Oh, ja.
Also Soft Skills, also die Skills hat man sich manchmal extrem hart erarbeitet. Die Botschaft war, auch da habt ihr ja Geflüchtete gezeigt, ein Bild, ich bin belastbar, ich bin zielorientiert. Das war ja so diese Botschaft. Ihr habt vermittelt, dass soziale Kompetenzen auch eben durch schwerwiegende Erfahrungen, durch schwere Lebensumstände auch erworben werden können und damit natürlich nützlich sind im Job. Wie effektiv war diese Kampagne am Ende? Was lässt sich da messen?
Also erstmal war es eine Kampagne, die uns viel Aufmerksamkeit beschert hat. Also viele Medien haben darüber berichtet, selbst die UN hat am Ende darüber berichtet, also quasi das UN-Flüchtlingshilfswerk etc. waren in ganz Deutschland plakatiert, ich glaube in 10 oder 12 Städten, in über 3000 Plakaten, Ströer als Pro-Bono-Partner, die uns danach und bis heute übrigens ihr Office zur Verfügung stellen. Also haben wir echt viel Platz.
Das sind die Werbeflächen
machen. Genau, die Werbeflächen,
ne?
Machen. Ja. Also auch ganz, eine ganz tolle Firma, unglaublich engagiert für uns. Und da haben wir, und Jung von Matt hat damals die Kampagne designt, auch pro bono, also alles kostenlos,
okay.
Immer.
Berühmte Werbeagentur.
Genau, ganz berühmt. Und die ist eigentlich aus der Motivation unserer Geflüchteten entstanden, weil sie immer gesagt haben, alle haben Mitleid mit uns. Wir wollen aber kein Mitleid. Ja, wir haben es jetzt irgendwie mit dem Schlauchboot nach Europa geschafft. Also wenn ich nicht belastbar bin und ich nicht resilient bin, wer sonst so? Wir wollen kein Mitleid, sondern wir wollen Arbeit. Wir können hier alle was. Ja, wir bringen echt viel mit. Und es war natürlich erstmal sehr provokant. Ne? So, ich habe irgendwie im Schlauchboot überlebt und deswegen bin ich belastbar. Aber das war natürlich dann genau der Geschmack von Jung von Matt. Und die haben tatsächlich dann ein Zitat von denen aus den Interviews genommen und haben gesagt, okay, das wird unsere Kampagne. Und was sie gebracht hat, viel Aufmerksamkeit. Also bis heute erinnern sich viele an diese Plakate.
Ja, also fürs Image auf jeden Fall.
Fürs Image.
Logisch.
Auf die Conversion im Sinne von, wie viele Unternehmen haben da mit uns eingestellt, war es überschaubar. Wir hatten dann auch, sehr lustig, eine Praktikantenhorde eingestellt mit Telefonterror. Also weil wir gedacht haben, jetzt tun die Leitungen klingeln. Ja. Wir hatten eine Schicht eingezeigt mit 7 Telefonnummern. Und wenn die erste besetzt ist, dass die zweite drankommt und die dritte und die vierte. Und wir saßen alle da und haben gedacht, jetzt stehen die Leitungen, jetzt klingelt es ja. In ganz Deutschland. Und es hat einfach niemand angerufen. Wir haben vielleicht einen Anruf am Tag bekommen. Wir hatten 7 Praktikanten, die an den Leitungen saßen und gewartet haben, dass alles jetzt klingelt.
Ja. Die ihr auch noch bezahlen musstet.
Ja, ich meine, die konnten auch andere Sachen machen, aber ja. Es war auf jeden Fall also für die Awareness cool, aber sozusagen jetzt für die Umsetzung, ja, muss man schon einfach deutlich zielgerichteter streuen. Da muss man direkt an die Personaler gehen und jetzt nicht an breite Öffentlichkeit.
Dennoch ein Erfolg, diese Kampagne. Alleine dadurch, dass berichtet wurde, dass es quasi reingespült wurde ins Bewusstsein der Menschen.
Ja, total. Ne? Und bis heute erinnern sich da ganz viele dran.
Ihr habt vielen geholfen. Du hast, glaube ich, jetzt, wie viel hast du, 13.000 oder 1.700, wie viel habt ihr vermittelt im Arbeitsmarkt? Du
hattest die Zahl vorhin genannt. Mittlerweile sind es, glaube ich, 1.300.
Welche Geschichten habt ihr bisher geschrieben mit Social Bee? Und ich möchte deine zweitliebste Geschichte hören.
Meine zweitliebste.
Weil die liebste hast du schon so oft erzählt.
Ja, vielleicht.
Von der ich nicht weiß, welches ist. Also du könntest sie mir auch als deine zweitliebste unterjubeln. Aber was ist deine zweitliebste Geschichte?
Ja, jetzt habe ich nämlich zwei Lieblingsgeschichten. Das muss man überlegen.
Ja, erzähl sie beide. Ja. Wir freuen uns ja über alles.
Vielleicht erzähle ich sie ganz kurz beide. Also das eine war tatsächlich Talal, unser allererster Mitarbeitender bei dem besagten Lieferunternehmen. Der war eigentlich Architekt aus Syrien, aber muslimische Architektur. Also erstmal nicht so einfach zu vermitteln und hat kein Wort Deutsch gesprochen. Er nennt sich auch immer bis heute die erste Biene, was ich immer ganz süß finde. Mhm. Und er hat dann innerhalb von 9 Monaten Deutsch gelernt. Also wir hatten auch einen Deutschkurs organisiert. Und es war immer klar, der wird jetzt nicht ewig Lieferfahrer bleiben. Aber der hat es geliebt, weil er in München die Architektur bewundert hat den ganzen Tag. Ja? Und hat dann in 9 Monaten so gut Deutsch gelernt. Und dann haben wir Bewerbungen geschrieben bei einem Architekturbüro.
Wie hat der Deutsch gelernt?
Ich glaube damals irgendwie. Also wir haben
Kurse Deutsch, oder selbst?
Beides. Also wir haben ihm auch immer einen Kurs, also es ist immer Teil unseres Programms, dass sie Kurse vermitteln. Ja. Und haben wir mit ihm Bewerbungen geschrieben und dann hat er einen Job bei einem Architekturbüro bekommen. Mhm. Hat sich dann da hochgearbeitet und war auch Mentor für unsere Geflüchteten, hat dann mittlerweile das Giesinger Bräu, also quasi ein große Brauereiprojekt in München, mitgebaut und teilweise auch an Social Bee gespendet. Also war eine ganz tolle Geschichte.
Das ist eine wirklich krasse Story.
Ja, unser allererster, also der war schon sehr verbunden. Und die andere, das ist quasi eine geflüchtete Frau, die aus dem Iran gekommen ist, jetzt auch in der Zeiten, wo jetzt gerade ja auch diese Jan Azadi, also quasi die Frauenprotestbewegung im Iran stattgefunden hat. Sie ist in die Ukraine geflohen.
Aus dem Iran in die Ukraine?
Genau, in die Ukraine und hat in der Ukraine angefangen zu arbeiten. Und dann ist sozusagen in der Ukraine der Krieg losgegangen. Ja. Und dann musste sie aus der Ukraine nach Deutschland fliehen und hat es dann irgendwie nach Deutschland geschafft. Aber da sie ja nicht original aus der Ukraine war, ist sie nicht in diese klassischen Strukturen reingefallen.
Und die durften sehr schnell arbeiten.
Genau.
Im Gegensatz zu vielen anderen Geflüchteten aus anderen Ländern, die durften relativ schnell in Arbeit gehen.
Und sie hat halt überhaupt keine Unterstützung bekommen, weder finanziell noch durfte sie arbeiten. Und kam dann irgendwie über einer Bekannten, die sie eben hatte, deswegen war sie in Deutschland, so kurzfristig unter. Sie haben alles versucht, Arbeitserlaubnisse etc. zu bekommen, hat nicht geklappt. Und hat sich auf unser Female Accelerator Programm, also unser Frauenprogramm, beworben, wo wir gerade auch höher qualifizierte Geflüchtete einstellen bei den Unternehmen. Mittlerweile machen wir übrigens nur noch ganz wenig Zeitarbeit, sondern Direkteinstellung und begleiten die ein Jahr. Mhm. Und da haben wir sie im Projektmanagement ausgebildet, 3 Monate, und dann ist sie ein Jahr als Trainee gestartet bei Uniper, also einem großen Energiedienstleister. Und
sie konnte Deutsch. Sie konnte richtig gut Deutsch.
Nee,
aber wie konnte sie da einsteigen?
Da ging es auch ein bisschen mit Englisch und sie hat sehr schnell auch mittlerweile Deutsch gelernt. Also sie hat tatsächlich jetzt auch bei unserem großen Event im März eine Rede mit mir zusammen vor allen 500 Gästen gehalten. Brandrede, warum man irgendwie Frauen unterstützen sollte und warum man an Geflüchtete glauben sollte. Das war so schön. Und sie hat dann eben bei Uniper gestartet, hat dieses Jahr auch gut gemacht. Und dann hieß es eigentlich so, auf der Stelle geht es nicht so richtig weiter. Und dann war so unklar, weil ihr Vertrag befristet war. Und dann ist sie in die Personalabteilung und hat gesagt, wo gibt's hier einen Platz? Gibt's hier einen Platz? Also hat quasi ist einfach immer hingegangen, hat nicht locker gelassen und hat dann ihre unbefristete Festanstellung bekommen. Und in einem anderen Bereich, glaube ich. Und ist jetzt auch natürlich sehr engagiert und erhebt ihre Stimme. Aber es war irgendwie schön zu sehen, wie wir sie auch empowern konnten. Und sie hätte, durch uns hat sie halt erstmal Fuß in den Arbeitsmarkt bekommen, Wärme, Arbeitserlaubnis etc. besorgt. Also mit dem Job ging dann schon alles. Aber sozusagen ohne Job war es halt schwer, die ganzen Sachen zu organisieren.
Diese Geschichten sind dein Treibstoff, oder?
Wobei ich auch, also die sind sicherlich der Treibstoff für mein Team und natürlich für mich auch. Aber für mich ist eigentlich der Treibstoff nochmal ein Level drüber, zu sagen, wie schaffen wir damit, ein gesellschaftliches Problem zu lösen?
Ja.
Also ich finde es natürlich Wahnsinn, die einzelnen Leben, die wir verändern. Aber auf der anderen Seite motiviert mich vor allem, ein System zu bauen oder ein System so zu verändern, dass man uns gar nicht mehr braucht. Also wie schaffen wir es, Rahmenbedingungen im Staat zu verändern? Wie können wir es schaffen, dass der Staat mit uns zusammenarbeitet, weil er zu uns sagt, ja, wenn ihr uns Geld spart, sparen wir uns kein Geld, weil wir haben ja Beamte. Und ich glaube, dieses Level drüber zu sagen, warum bekommen wir keine Fördermöglichkeiten? Warum arbeitet der Staat nicht mit uns zusammen? Was ist mit all den anderen sozialen Unternehmern, denen es genauso geht? Das finde ich eben auch total spannend, zu sagen, wie können wir eigentlich im großen Stil gesellschaftliche Probleme lösen, statt sozusagen nur diese Einzelgeschichten zu haben, die nett sind, aber eigentlich ist das Problem für alle anderen immer noch da.
Ja. Diese Einstellung ist ja ganz oft daran gescheitert, dass die Menschen nicht ausreichend Deutsch gesprochen haben. Mussten ja erst hier B2 haben oft, um irgendwelche Jobs machen zu können. Selbst in der Pflege. Ohne B2 kannst du nicht diesen Job machen.
Ja.
Das ist euch auch begegnet. Also diese Hürde.
Ja, je besser man Deutsch kann, desto schneller findet man einen Job. Ich glaube, das ist sehr stark korreliert.
Und das Wichtigste ist ja, oder das Allerschönste, die Menschen vielleicht in dem Bereich unterzubekommen, in dem sie auch ausgebildet sind. Wenn der Arzt jetzt nicht im Malerbetrieb Wände streicht, sondern wenn er wieder in diesem Bereich arbeiten kann. Mhm. Aber gerade das ist das Allerschwerste, oder?
Ja, deswegen also alle unsere höher qualifizierten Programme. Am Anfang dachte ich immer, denen helfen wir gar nicht so, weil die finden doch schnell was. Aber es ist gar nicht so. Also auch gerade da gibt es einen riesen, verschwenden wir sehr viel Potenzial in Deutschland. Also die ganzen Frauen, die sich bei uns bewerben auf unsere Frauenprogramme, haben eigentlich die gleiche Story. Sie haben vielleicht 300, 400, 500 Bewerbungen geschrieben, haben nur Absagen kassiert, sind vielleicht 2, 3 Mal zum Interview eingeladen worden, dann wurde ihnen abgesagt, ohne irgendwie große Begründung. Und dann, was machen sie dann? Dann gehen sie Taxi fahren, dann gehen sie putzen, obwohl sie Bachelor und Master im Marketing haben, obwohl sie Juristinnen sind, obwohl sie Biologen sind und sind dann in auch immer noch wertvollen Jobs, aber natürlich gar keinen Jobs, die ihrer Qualifikation entsprechen und sagen dann, Bildung war mir immer wichtig, aber jetzt muss ich halt quasi Taxi fahren, damit ich, und ich hoffe, dass meine Kinder es besser haben und das ist dann die Motivation. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen, die sich bei uns beworben haben, deren letzte Hoffnung wir sind, weil sie sagen, Deutschland sieht uns nicht, wir passen in die Einstellungsstrukturen nicht rein und werden aussortiert, weil wir irgendwie ein Kopftuch tragen, weil wir einen ausländischen Namen haben, weil unsere Zeugnisse nicht anerkannt sind. Dabei haben wir irgendwie hier Medizinstudium hingelegt. Warum kriegen wir hier nichts? Und das verstehen sie dann auch nicht. Und das verstehe ich tatsächlich auch nicht, weil da lassen wir so viel Potenzial in Deutschland liegen. Und dieses Potenzial zu mobilisieren ist ganz, ganz essentiell.
Geht ihr dann auch manchmal auf die Firmen nochmal zu und sagt, also pass mal auf, die Frau hat folgende Antwort von euch erhalten. Da möchten wir Folgendes entgegenhalten.
Ja, nicht mehr auf die einzelnen Bewerbungen, aber ich glaube, unsere Partnerunternehmen, also wir, das sind alle unsere Frauenprogramme, da steigen die bei den Partnerunternehmen als Trainees ein im ersten Jahr. Und dann sind die sehr hochqualifizierte Trainees, weil die anderen Trainees sind irgendwie 22 und haben vielleicht irgendwie noch keine Berufserfahrung. Und dann sind die halt vielleicht Anfang 40 und sagen, ja, okay, ich bin jetzt ein Jahr Trainee. Ich brauche nur einen Fuß in die Tür und ein Unternehmen, an was man nicht mich glaubt. Und dann habe ich ein Jahr Zeit, mich selber zu entwickeln, vielleicht ein bisschen Sprache nachzulernen, das deutsche Unternehmen zu verstehen. Und dann machen die oft einen Sprung, dass sie sozusagen direkt nicht als Junior starten, sondern vielleicht gleich als Senior in ihrer Ursprungsqualifikation. Sie müssen aber erstmal sichtbar gemacht werden, weil natürlich passt die Person im Marketing nicht 100% auf die Marketingstelle. Klar. Und wenn sie da eingestellt wird, ist auch der Druck so hoch auf die Person, dass es halt oft nicht klappt. Das heißt, wir finden immer ganz gut, auch wenn die Unternehmen sagen, ah, es ist dann unter ihrer Qualifikation, ein Jahr mit der Person arbeiten und dann gerne in die Ursprungsqualifikation wieder reinbringen. Und hat sie auch ein bisschen Zeit, dann ist nicht der gleiche KPI-Druck drauf wie wenn man sozusagen direkt in den Job startet. Das hat sich bei uns bewährt.
Nun ist ja die Willkommenskultur in Deutschland ein bisschen gekippt irgendwann. Und das ist ja dann ein Trend, der bis heute auch anhält. Woran habt ihr es gemerkt? Bei euch, bei Social Bee?
Es waren immer Phasen. Aber jetzt gerade ist schon die härteste von allen. Also wir haben eigentlich gedacht, so 2018 gab es natürlich einen Aufschrei, als wir die Kampagne gemacht haben. Da haben wir persönlich viel Hass abbekommen. Ich ganz persönlich auch sehr eklige E-Mails, ganz viele fiese Facebook-Kommentare so von links und von rechts. Interessanterweise, die Linken haben gesagt, ihr wollt ihnen Arbeit bringen. Also sozusagen kommerzialisiert ihr ja Menschen. Und dabei sagen wir, hey, wir integrieren alle, gerade die, die halt besonders hilfsbedürftig sind. Und dabei von rechts ist klar. Aber jetzt ist natürlich sehr extrem. Also einerseits Wirtschaftskrise, Unternehmen stellen weniger ein. Das ist natürlich immer schwierig für unsere Zielgruppen, wenn sich der Arbeitsmarkt so stark dreht.
Klar.
Künstliche Intelligenz rationalisiert vor allem Einstiegsjobs weg. Wir merken den Druck auch bei unserer Zielgruppe. Trump und Rechtsruck ist natürlich Diversität. Unternehmen kippen alle ihre Diversitätskriterien.
Die stehen auch dazu?
Ja,
oder versuchen also, Sie das zu umschreiben?
Die lassen Sie auslaufen.
Sie lassen Sie auslaufen.
Also SAP war ein ganz bekanntes Beispiel, die sozusagen gesagt haben, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also gerade alle, die irgendwie mit US zusammenhängen, aber auch viele Deutsche im vorauseilenden Gehorsam, ganz interessant. Und natürlich dann auch wachsender AfD-Zuwachs, Angst in der, auch bei den Unternehmen, sich zu stark zu positionieren. Also es ist schon, wir merken es auf allen Ebenen, vor allem im Sinne von, wie viele Menschen werden dann auch eingestellt. Genau, da gab es immer Peaks und mal schwierigere Phasen.
Ja.
Und ich würde sagen, seit Trump an der Macht ist, merken wir es schon essentiell.
Die Menschen sind ja sehr offen mit ihrer Meinung. Ja, online in den sozialen Netzwerken ohnehin, aber mittlerweile ja auch auf der Straße, sogar face-to-face. Wie offen sprechen Firmen über ihre Vorbehalte?
Also erstmal merken wir es an den Reaktionen unserer Geflüchteten, die sich bei uns bewerben. Die sagen mittlerweile, dass sie irgendwie beschimpft werden oder angespuckt werden, ist oft normal. Das war auch vor den letzten, dass sie auch Angst haben, also jetzt auch hier zu sein. Das war vor den letzten Jahren noch nicht so. Also das ist schon, finde ich, eine extrem traurige Entwicklung. Mhm. Dass sie sich nicht immer willkommen gefühlt haben, das war, glaube ich, auch die letzten Jahre. Aber dass es jetzt so extrem geworden ist, war schon schwierig. Und bei den Unternehmen erleben wir auch öfter, also punktuell, also entweder die einen sagen jetzt erst recht. Und das finde ich toll. Und wir sagen, wir stehen gerade als Familienunternehmen jetzt für Deutschland, für Europa. Oder sie sozusagen lavieren sich so raus. Sagen, ja, könnt ihr nicht Geflüchtete rausnehmen, so, wir müssen unsere Kriterien ändern, lassen das Projekt dann doch fallen. Aber was wir auch erleben, ist mittlerweile teilweise offener Rassismus gegenüber unserem Vertrieb. Also früher haben wir irgendwo angerufen und dann haben wir irgendwie tolle Gespräche gehabt, weil die Menschen sich interessiert haben. Und jetzt ist es teilweise wirklich so ganz harte Sprüche wie so, ne, was wollt ihr mit den Kanacken und am besten verpisst ihr euch selber noch, so. Oder teilweise auch wir hatten jetzt gerade einen Fall, wo im Unternehmen die Bewerbungen unterschlagen wurden, weil ein Mitarbeiter im Personal alle unsere Bewerbungen aussortiert hat und die Geschäftsführung fand unser Projekt toll. Und da konnte man eben zurück, jetzt, dann war die Frage, warum kommt keiner? Und dann ist es irgendwann eben aufgefallen, dass die Person eben ganz konkret unser Projekt boykottieren wollte. Aber es eben, was mich erschreckt, ist der immer offenere Rassismus, teilweise mit Klarnamen in den E-Mails, Unternehmens-E-Mails, die dann sagen, nee, also auch so ein, was ihr da macht, das gehört verboten und solche Sachen.
Mhm.
Und das erschreckt mich doch.
Dein großes Anliegen ist, die Welt ein bisschen besser zu machen, Strukturen zu schaffen, die zukunftsfähig sind. Es geht nicht darum, das, was wir haben, zu bewahren. Es geht darum, Dinge neu zu machen. Mhm. Denn das ist das Einzige. Es gibt Projekte auf der ganzen Welt, die das zeigen, was auch funktioniert. Und du hast ja auch geschrieben in deinem Buch, die besten Unternehmer, hat irgendjemand mal gesagt, seien wie besessen. Sie seien so überzeugt von ihrer Idee, dass sie anfangs für Spinner gehalten werden. Kennst du das auch? Also ging es bei dir so weit, dass man dich für eine Spinnerin gehalten hat?
Ja, total. Also ich meine, ich hatte da ja meine eigentlich gemachtes Nest, ja. Meine Karriere, ich habe das dann irgendwie aufgegeben, dass ich was Soziales mache. Das hat sich ja eben auch nicht aus meinem Lebenslauf erschlossen.
Nee.
Und haben natürlich alle gefragt, ja, Sarah, willst du jetzt irgendwie deine Karriere ruinieren? Du ruinierst deinen roten Faden. Was hast du jetzt mit Flüchtlingen zu tun? Migrationskrise lösen und so weiter. Aber habe ich mich natürlich immer gefragt, naja, wenn, ne, alle kochen nur mit Wasser, war ja so mein Learning von den ganzen anderen Startups. Habe ich gesagt, so, wer, wenn nicht ich? Also, da hat keiner ja eine Ahnung, wie man Flüchtlinge integriert, also kann ich es ja mal versuchen. So. Und ich glaube, da einfach so ein bisschen mit einem Optimismus reinzustolpern und mal schauen, wie weit man kommt, mit einer Grundneugier.
Ja.
Was habe ich schon groß zu verlieren? Ich meine, ich war, was, 24, 25, ja, 24? Ja, was hat man zu verlieren, wenn man mal ein, zwei Jahre was ausprobiert?
Stimmt, ja. Könntest ja jederzeit wieder auch zurück und das aufnehmen.
Ja.
Insofern war es gut, einfach sich mal da mutig zu zeigen und nicht den vorgezeichneten Weg einfach zu gehen. Und ich finde es wirklich ganz interessant, dass es offensichtlich funktioniert, dass durch pure Willenskraft wir das Universum verändern, dass es irgendein neuer Weg, irgendeine, so hast du es formuliert, unerklärliche Kombination, die in keine Statistik passt, und doch der Schlüssel ist. Und es funktioniert. Und da ist was dran, oder? Diese Willenskraft, die natürlich nichts anderes ist als einfach machen, machen, machen. Und mein Gedanke war, als ich das gelesen habe, das stimmt, man muss einfach viel öfter Denn in uns allen ist ja auch dieses Sicherheitsdenken, glaube ich, überwiegend vorhanden. Ja, okay, die Chancen sind 70%, dass es nichts wird. Ich mach's gar nicht erst. Aber wenn man 30% nimmt, dann wird es zu 80% was, oder?
Ja, man lernt ja alles, was man wissen muss auf dem Weg. So, ich dachte immer so, ich habe keine Ahnung von Zeitarbeit, Personal, von Geflüchteten. Aber man lernt ja alles, also indem man es macht, indem man es ausprobiert und indem man wieder auf die Nase fällt. Und damit, klar, am Ende gehört wahrscheinlich auch ein bisschen Glück dazu, aber vor allem das meiste ist da wieder auch die Leistungsbereitschaft, dran zu bleiben, hartnäckig zu sein, immer weiterzumachen. Da motiviert es natürlich auch, wenn du ein cooles Team hast. Ich hatte einen coolen Co-Founder. Wenn ich mal einen Down hatte, hatte er gerade eine Hochphase. Man hat sich irgendwie so ausgeglichen. Und ich glaube, für das Thema Sicherheit, was ist schon sicher in den aktuellen Zeiten? So, wenn man auf die aktuellen Jobs guckt, welche sind schon wirklich sicher? Ich meine, ich glaube, es war vielleicht ein Versprechen, was wir vor 15, 20 Jahren irgendwie hatten. Aber wenn man jetzt auf Automobilbranche, auf unsere Industrien guckt, was ist schon ein sicherer Job? Und ich glaube, auf der anderen Seite, dieses Thema, das adressiere ich ja sehr stark im Buch, die positive Unbekannte, ist das, was mich eigentlich so bewegt. Also, wenn man nur von jetzt nach vorne extrapoliert, wie die Zukunft auszusehen hat, dann reicht natürlich alles nicht und dann bringt natürlich alles nichts, was wir tun. Aber wenn man einfach voll auf Innovation setzt, an Ideen arbeitet, die die Zukunft gestalten können, dann klappen nicht alle Ideen. Aber wenn das halt viele Leute im Schnitt machen, dann klappen halt ein paar Ideen und die haben aber vielleicht die Chance, den Lauf der Dinge zu verändern, große Probleme zu lösen. Und ich sehe jetzt in meiner Arbeit als Sozialunternehmerin natürlich ganz viele andere Menschen, die sich auch auf den Weg gemacht haben. Und die motivieren mich eigentlich, die stacheln mich hoch. Weil dann rede ich mit der Anne von der Ready School for Integration, die qualifiziert und digitalisiert Geflüchtete. Quasi macht Digitalisierungsprogramme für Geflüchtete. Ja, dann hat die halt schon 8.000. Und dann sagt sie so, Zara, warum sind irgendwie deine Ambitionen so klein? Mach doch jetzt mal 10.000. Und dann stachelt man sich so hoch und hat plötzlich eben einen ganz anderen Zirkel an Menschen, die alle groß denken und die alle ambitionierte Ziele haben. Und dann gibt es ja auch diese eine Zahl, man soll sich immer 10-mal höhere Ziele setzen, als die man erreichen kann, weil dann, ne, wenn du zu der, sag einfach, du willst zu den Sternen fliegen und dann landest du beim Mond, dann kommst du auf jeden Fall schon mal weiter, als wenn du gleich sagst, naja, Mond ist unrealistisch, dann machen wir mal lieber, weiß ich nicht, den Berg.
Das ist die 10-Mal-Regel.
Ja, genau.
Inwiefern habt ihr sie bei Social Bee angewendet, zum Beispiel ganz konkret diese 10-Mal-Regel?
Ja, ich glaube, die 10-Mal-Regel in dem Sinne, dass ich schon mir seit 2 oder 3 Jahren vorgenommen haben, dass wir bis 2030 10.000 Geflüchtete pro Jahr einstellen.
Ja.
Da sind wir halt einfach noch nicht. Ich glaube, da ist noch viel zu tun, aber man denkt anders, weil wir natürlich dadurch eine digitale Plattform aufbauen. Wir nutzen künstliche Intelligenz, um besser mit den Geflüchteten zu kommunizieren, statt irgendwie da am Telefon beide Rade brechen und dann kommen falsche Daten überall rum. Also man denkt natürlich ganz anders. Man investiert in eine andere Infrastruktur, als wenn wir sagen, naja, nächstes Jahr sollen statt 300 bitte 400 werden. Ja. Mhm. Und dadurch baut man ganz andere Strukturen auf, als wenn man nur sozusagen was macht, was andere als realistisch empfinden.
Also es ist eine mentale Geschichte.
Ja.
Wenn ich das Zehnfache mir als Ziel setze, insgeheim weiß ich will nur das Zehntel davon haben.
Ja, nö, du willst schon das Zehnfache, ne?
Aber okay, aber du weißt, wahrscheinlich wird es viel, viel weniger.
Wenn es das Vierfache wird, wäre super.
Aber es ist immer wichtig, groß zu denken,
ja,
in dem Fall, weil wenn nur die Hälfte ist, am Ende bei rauskommt, dann habe ich immer noch mehr, als ich vielleicht vorher vermutet hatte, erreicht. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil der Kopf dann anders arbeitet.
Genau.
Das ist eine mentale Geschichte.
Also dein Kopf und auch deine Strategien, weil du rechnest dann hoch, wie schaffe ich 10.000 pro Jahr und musst natürlich runterrechnen. Okay, dann brauche ich natürlich eine ganz andere Infrastruktur, dann muss ich digitaler denken. Wenn du sagst, ich möchte 200 mehr integrieren, dann sage ich halt, ja, ich stelle noch einen Sozialpädagogen mehr ein und einen Vertriebler mehr. Und dann hast du natürlich was, ein ganz anderes System geschaffen.
Das ist die Nummer sicher.
Ja, genau, das ist die Nummer sicher.
Mit der man nicht so weit kommt.
Und was auch dann Förderer, Stiftungen oder auch Investoren nicht begeistert, weil die sagen, naja, die wollen natürlich auch schöne Geschichten hören und Visionen und Dinge, die mitreißen und sagen, naja, ich setze halt lieber auf das eine Pferd, was sozusagen im vielleicht, auch wenn es unwahrscheinlich ist, das Zehnfache schafft, als das, was irgendwie jetzt ja eh schon jeder macht und wo man halt noch ein bisschen mehr machen kann.
Man kann Dinge auch erzwingen, glaube ich.
Also ja, das habe ich,
hab ich daraus Und wenn es auch nur eine mentale Geschichte ist, der Parkplatz, den ich mir beim Universum bestelle, und dann hast du diesen freien Parkplatz. Denkst, woher kommt dieser freie Parkplatz? Naja, ich habe ihn doch jetzt gerade bestellt. Ja. Es funktioniert. Man kann Dinge erzwingen, indem man es einfach macht.
Ja, also tatsächlich zum Beispiel mein Buch, ganz interessant. Ich habe mir in meine letztes Jahr am Anfang des Jahres meine Notizen geschrieben, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr ein Buch schreiben. Und habe dann irgendwie so angefangen, eine Skizze zu erstellen und so weiter. Ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber auf jeden Fall, als ich diese Skizze fertig hatte, schreibt mich ein Buchverlag an, Rowohlt, mit dem ich mein Buch geschrieben habe, einer sehr, sehr renommierter Politikverlag. Aber ich habe mir das einfach in den Kopf gesetzt, ich will dieses Buch schreiben. Und dann, ich glaube auch, dann macht man andere Türen auf, dann spricht man anders darüber, dann wissen eigentlich alle schon in deinem Umfeld, dass du ein Buch schreiben willst. Ja. Dann multipliziert sich das. Und ich glaube, dann gehen halt andere Türen auf, als wenn man es gar nicht erst versucht.
Machen. Einfach mal machen. Du hast dann gemacht, im kleinen Stil, schon was. Und, das schreibst du ja auch in dem Buch, was uns von Tieren unterscheidet, das ist unsere Vorstellungskraft. Wie können wir die noch trainieren? Die Vorstellungskraft, die gar nicht so ausgeprägt ist bei den meisten von uns, vermute ich.
Ja, also wie kann man die Vorstellungskraft trainieren? Ich glaube, inspirierende Beispiele helfen. Dass andere das schon geschafft haben und dass es gar nicht so verrückt ist. Und es gibt ja viele Beispiele im Startup-Bereich. Im Sozialunternehmerbereich gibt es die noch nicht. Also da fallen einem nicht so die zwei, drei Großen ein. Im Startup-Bereich, dann weißt du irgendwie Zalando oder, also was waren die großen deutschen Startups? Oder in den USA sieht man es natürlich, die ganzen Facebook, Amazons und Co., die jetzt irgendwie Milliardenunternehmen geworden sind. Im Sozialunternehmerbereich hat man das weniger in Deutschland, aber international schon. Und da durfte ich ja auch in meiner Reise in der Politik ganz viele Changemaker, wie ich sie nenne, besuchen, die im großen Stil einen Unterschied machen. Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus, der die Mikrokredite erfunden hat.
In Bangladesch. Mittlerweile ist er Präsident.
Genau. Und der hat, ich glaube, viele Milliarden Euro an Mikrokrediten an die Ärmsten der Armen, gerade an Frauen, ausbezahlt, die damit ein Business aufgebaut haben. Ja. Und damit eigentlich die
Was für eine Art von Business zum Beispiel?
Ja, also ich glaube, die erste kam zu ihm und hat gesagt, hey, ich möchte mir irgendwie, eine Kuh und ein bisschen Vieh kaufen, kannst du mir Geld leihen? Ich weiß nicht, wie viel es waren, 60, 80, irgendwas. Mir war ein kleiner Betrag. Und dann hat er gesagt, ja, klar, leicht dir. Und dann hat sie alles wieder zurückgezahlt im Zeitraum von 1 oder 2 Jahren. Hat gesagt, jetzt könnte ich ein größeres Business draus machen. Ich könnte irgendwie hier noch eine Kuh dazu kaufen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und dann hat er ihr wieder ein bisschen Geld geliehen. Dann kam es zurück und dann hat er gesagt, okay, gerade Frauen können irgendwie gut mit Geld umgehen. Denen gibt ja sowieso keiner Geld, gerade in den, ich sag mal, Bangladesch ist auch eher muslimisch geprägt. Niemand gibt denen Geld. Und plötzlich, Banken geben armen Menschen sowieso kein Geld. Die geben reichen Menschen Geld, dass sie reicher werden. Also hat er gesagt, ich werde Banker für die Armen. Und hat sozusagen, weil er gesehen hat, die Frauen geben alle ihr Geld zurück. Ich glaube, mittlerweile sind 95% der Mikrokredite an Frauen ausbezahlt. Ja. Die Kleinstbeträge sind 10, 20, 30 Euro. Dann kann es mehr werden. 500 Euro, 1000 Euro. Wir haben die auch in Bangladesch, habe ich die alle gesehen und besucht. Da war ein Typ mit einer Solaranlage. Mit der Solaranlage, die war so groß wie ein DIN A4-Blatt. Und damit konnte er irgendwie 2 Glühbirnen und ich glaube eine Stunde am Tag den Fernseher laufen lassen. Ja. Er war die erste Person mit in einem Kiosk, der abends Licht hatte. Also sind die ganzen Menschen aus dem Umfeld zu diesem Kiosk abends gekommen, haben da konsumiert, haben gegessen, haben mit ihm Fernsehen geschaut, das Tor zur Welt, hatten ja auch keinen Anschluss zur Welt. Und hat es in 2 Jahren abbezahlt. Ich glaube, die hat, das weiß ich, was sie gekostet hat, 300, 400 Euro oder so. Und hat ihn 2 Jahren abbezahlt und hat jetzt ein florierendes Business, hat sich Land gekauft, hat da auch, also hat ein richtiges Upgrade gemacht.
Wie viel Prozent können denn aber zurückzahlen? Natürlich gibt es diese Flaggschiff-Projekte, wo man denkt, krass, was nicht alles geht. Wenn natürlich aber 95% jetzt nicht zurückzahlen können, trägt sich dieses Modell ja
also
dann
auch am
Ende.
Also ich glaube, die Refinanzierungsquote ist absurd hoch. Ich glaube, die ist bei 99%, so 98, also auf jeden Fall in 90er-Bereichen.
Das ist ja Wahnsinn.
Und der macht damit Geld. Ich meine, die Grameen Bank, die hat 20.000 Mitarbeiter und ist ein Social Business, die wird nicht vom Staat finanziert.
Ja.
Also damit kann man sogar Geld, seine Überzeugung ist, damit kann man Geld machen.
Und wie würde man das auf Deutschland übertragen können, so etwas?
Also ganz spannend, er hat die Mikrokredite in die USA geholt. Und da hat er sozusagen die ersten, weil er beweisen wollte, es ist nicht nur ein dritte Weltthema. Und hat gerade Menschen in den USA, die quasi keine Papiere hatten, also Illegalen, quasi diese Mikrokredite gegeben.
Okay.
Und auch da sind die Rückzahlquoten genauso gut, genauso hoch. Also auch da funktioniert es. Riesen-Flagship-Projekt. Und in Deutschland hat er natürlich seine erste Idee, als wir gesprochen haben, war gesagt, warum nicht den Geflüchteten auch geben und denen zutrauen, dass sie ihr eigenes Business aufbauen. Und da ist natürlich so ein bisschen, er ist da sehr gegen durch klassische Sozialleistungen und so weiter. Da haben wir uns auch ein bisschen, ich sag mal, intensiver diskutiert.
Ne? Reicht dann Mikrokredit, wenn man in Deutschland ein Business aufbauen möchte?
Da ist der Mikrokredit dann halt nicht irgendwie, also da muss man ja immer im Verhältnis zum Einkommen sehen.
Natürlich, ne? Da reden wir von ein paar Tausend.
Wahrscheinlich.
Da reden wir von 10.000 Euro. Und dann könnte man was zum Beispiel machen in Deutschland?
Also erstmal natürlich in den verschiedensten Bereichen. Also in Bangladesch bauen sie entweder Apps oder bauen eine Mini-Farm auf. Also da gibt es auch von bis, ganz spannend. Gibt es auch unterschiedliche Programme, manche eher so Richtung, ich sag mal, ländliche Gebiete und manche Richtung sozusagen Digitalisierung, Infrastruktur in Deutschland. Naja, die können entweder, weiß ich nicht, ein Restaurant aufmachen oder sie können... Also ich meine, prinzipiell können sie ja alles machen. Ich meine, sie können eine App bauen. Es gibt ja mittlerweile auch für Migrant Founder einige Startup-Programme. Also was man eben so gründen und erfinden kann. Nur es muss nicht immer ein digitales Tech-Startup sein, sondern es kann eben auch was Einfaches sein, wie ein Restaurant, wie ein Kiosk oder so.
Was ist denn aber der grundlegende Unterschied zwischen Bangladesch und Deutschland?
Naja, erstmal Bangladesch hat natürlich keinen Sozialstaat, kein Sozialsystem. Und deswegen hat quasi Muhammad Yunus einen Ersatz gebaut. Und mittlerweile ist es nicht nur in der Thema Finanzierung, also Banken, sondern auch im Thema Energie, also Solaranlagen, Energieversorgung, Telefon, Grameen Mobile, also sozusagen die ganze telefonische Grundversorgung. Ich war auch in Grameen Krankenhäusern, weil sozusagen die viel besser sind als die staatliche Versorgung. Aber es ist eben ganz spannend, dass die eben alle quasi selbsttragend aufgebaut sind, obwohl sie in solchen armen Ländern stattfinden. Mhm. Und er eben auch. Und ich glaube, da kommt ja auch ein spannendes Thema in meinem Buch raus, zu sagen, inwiefern, wir haben in Deutschland eine sehr starke Trennung zwischen Sozialstaat und Wirtschaft. So in der Wirtschaft werden Steuern bezahlt und damit soll der Sozialstaat sich um die, ich sag mal, Probleme des Landes kümmern. Sowohl die sozialen als die, also sämtliche daraus entstehenden Kosten. Viele entstehen ja negative Kosten, auch teilweise durch die Wirtschaft, ökologische Kosten, gesellschaftliche etc. Und dadurch ist natürlich schon eine Hypothese, inwiefern durch einen sehr, sehr starken Sozialstaat wird vielleicht auch Innovation gebremst, ja, weil ich sag mal, wir ja auch keine Unterstützung vom Sozialstaat bekommen etc. Wie schafft ein Sozialstaat sich trotzdem ständig neu zu erfinden, so wie die Wirtschaft sich ständig neu erfindet, weil sie in Startups investieren muss, damit sie up-to-date bleibt, die sich Innovation entweder intern macht oder halt durch externe Organisationen zukauft. Genauso müsste der Staat das eigentlich machen und mit sozialen Unternehmern zusammenarbeiten, um sich selbst die ganze Zeit zu erneuern und eben nicht, was ja schon der Fall ist, immer fetter, immer behäbiger zu werden. Mhm. Und deswegen interessiert mich dieses ganze Thema, wie kann man eigentlich den Sozialstaat nicht nur reformieren, sondern durch Innovation deutlich effektiver machen bei gleichen Mitteln. Das ist natürlich super spannend.
Und die Wirtschaft muss sich aber ändern, weil sie ja so sowohl die Gesellschaft als auch unseren Planeten zerstört. Immer größer, immer weiter. Wir können ja gar nicht anders als größer, höher, weiter. Es geht ja gar nicht. Keiner macht ja mit. Mhm. Wir treten jetzt mal zurück. Wie realistisch ist, dass sich innerhalb von 20 Jahren da ein bisschen was ändert?
Also, hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, wäre es noch ein bisschen realistischer gewesen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen Trump-Backlash ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich meine, das Grundprinzip ist eigentlich einfach. Das schreibe ich auch im Buch drüber. Sir Ronald Cohen in England ist eigentlich ein super Investor.
Ja, mit dem Social Impact Fund.
Genau, aber erstmal hat er einen klassischen Venture Capital Fonds, Startup Fonds aufgebaut, Apex. Ja. Die machen, glaube ich, immer noch 80 Milliarden, haben die unter Kapital. Dann hat er einen Social Impact Fonds aufgebaut, also sozusagen aus vergessenen Bankkonten in England.
Genau, und das ist das Thema. Vergessene Bankkonten. Menschen sind gestorben, Menschen haben vergessen, dass sie ein Konto haben. Da liegt Geld, das nicht benutzt wird und keiner fühlt sich mehr dafür verantwortlich.
Ja.
Okay, und seine Idee war?
Diese Gelder zu nutzen, um sozusagen damit in soziale Innovationen zu investieren.
In England?
In England.
Da geht das.
Ja, in Deutschland arbeiten wir auch dran. Das ist Teil des Koalitionsvertrags. Wir sind aber das einzige G7-Land, was noch keine Regelung zur Nutzung der nachrichtenlosen Bankkonten hat. In sehr vielen anderen Ländern, selbst in der Schweiz, selbst in Japan, selbst Liechtenstein arbeitet daran, diese vergessenen Bankkonten zu mobilisieren und damit soziale Projekte zu finanzieren.
Ja.
Und ist aber zumindest die Hoffnung, dass es diese aktuelle Bundesregierung schafft.
Und was ist da so schwer? Wird man sich im Bundestag dagegen sträuben? Oder warum ist das nicht schon längst umgesetzt? Das klingt so logisch.
Es ist natürlich erstmal ein großes gesetzliches Vorhaben. Ja. Muss ein Gesetz durch das Kabinett und so weiter. Aber ich glaube, das ist, also ich vertraue da an die aktuelle Bundesregierung, dass sie das dieses Mal sehr schnell hinbekommt.
Eine Bundesregierung, mit der du ja auch schon zusammengearbeitet hast.
Ja, auch immer noch tue jetzt.
Immer noch tue bei Sprint sowieso, auch als Beauftragte damals für soziale Innovation. Das waren, glaube ich, 3-4 Jahre, die du da gearbeitet hast, bis 2025. Mhm. Was konntest du bewegen?
Also erstmal war ich ja als Sozialunternehmerin absolut Anti-Politik. Ich habe immer gesagt, so, wir arbeiten gar nicht mit den Behörden zusammen, weil ne, da kriegen wir immer nur so Ansagen wie, ja, ihr spart uns ja gar kein Geld, ja, wenn du mit meiner sozialen Rechnung komme. Und dachte so, ja, okay, also wir sind einfach Unternehmer, orientieren uns woanders. Dann habe ich einen Anruf bekommen aus dem Bildungs- und Forschungsministerium damals, ob ich nicht die erste Beauftragte werden möchte, weil ich natürlich immer sehr viel über Sozialunternehmertum in den Medien gesprochen habe und über die wirtschaftliche Relevanz etc. Und dann habe ich gesagt, nee, Politik kann ich nicht machen. Das ist ja total mühsam. Aber wenn du natürlich diese Chance bekommst, in einem Leitungsstab eines Ministeriums direkt quasi mit der Ministerin und den Staatssekretären zu wirken, auch so hochrangig, dann muss man die natürlich nutzen, weil dann konnte ich allen anderen Sozialunternehmern hoffentlich das Leben besser machen.
Aber man hat doch große Hoffnung, genau, ne? Dass man da auch was erreichen kann.
Und ich finde, wir haben auch viel erreicht. Also wir haben zum Beispiel die erste Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen rausgebracht, große Förderprogramme aufgelegt, sehr eng mit dem Wirtschaftsministerium gearbeitet. Also wir haben die in der gemeinsamen Speerspitze gemacht. Also teilweise Millionen Förderprogramme, um das Ökosystem, um mehr Gründungen im sozialen Unternehmerbereich zu machen. Haben Social Startup-Wettbewerbe gestartet. Wir haben teilweise auch Programme an den Unis fürs Impact Startups finanziert. Also die Frage ist, wie bewegen wir mehr, gerade junge Menschen in dem Bereich zu gründen, die eh schon Lust haben, Startups zu gründen. Warum nicht auch eben gesellschaftliche Innovationen, statt nur, ich sag mal, das nächste E-Commerce-Software oder die nächste Zahnbürsten-Abos. Das waren so die Startups, die mit mir damals gestartet haben. Mhm. Ich dachte nicht, eigentlich, wen interessieren eigentlich diese Startups? Warum nicht irgendwie gesellschaftlich Relevante schaffen? Und genau, das heißt, wir haben da in diesem Gründungsökosystem viel gemacht. Wir haben Förderprogramme geöffnet, die damals auch geschlossen für mich waren und Aufmerksamkeit erzeugt. Wir haben einen internationalen Beirat gegründet aus über 50 Ländern, wo die schon Regierungsvertreter für das Thema hatten. International ist es viel weiter. Wir in Deutschland sind echt noch am Anfang. Es gibt eine eigene riesen EU-Regulatorik zu dem Thema. Müssen eigentlich nur in Deutschland noch so richtig mal loslegen. Und ja, also ich muss sagen, das war schon eine sehr spannende Reise, wo ich eben auch all diese Changemaker kennenlernen durfte. Von Taiwan bis Bangladesch bis Indien, Brasilien war ich bei G20 mit irgendwie dabei. Also das war schon unfassbar spannend.
Eine, die dich ja auch wirklich beeindruckt hat, das ist ja Audrey.
Ja,
das ist ja Audrey Tang, Digitalministerin in Taiwan mittlerweile. Die hat eine ganz wilde Biografie. Ja. Die war super Hackerin, war sie ursprünglich, und versucht einfach Demokratie durch Technologie neu zu beleben. Also so ein absolutes IT-Wunderkind und Aktivistin und erste Transgender-Ministerin weltweit, und das in Taiwan. Mhm. Du durftest sie treffen. Mhm. Das war aber ein relativ geheimer Trip, habe ich verstanden, oder? Also das war schon fast wie aus dem Film.
Ja, das war echt, das war relativ verrückt. Genau.
Es war eine geheime Mission eigentlich.
Ja, also ich meine, erstmal ist ja alles quasi jetzt halbwegs geheim, was man an Regierungsreisen so macht, es sei denn, man beschließt sich da öffentlich drüber zu posten, und es war okay, danach drüber zu posten, aber nicht davor, weil es eben noch ein bisschen, ich sag mal, heikel war. Ich war ja trotzdem eine ganz offizielle Regierungsvertreterin, und es gibt ja in China die Ein-China-Politik, das heißt, man darf sozusagen nur als aus einer fachlichen Reise darf man nach China gehen, aber nicht als klassische
Regierungsvertreterin, die Taiwan auch noch als Nation anerkennt.
Ja, also anerkannt nicht, aber sozusagen, wir sind ja auch, da folgen wir da ein China-Politik, aber einen fachlichen Austausch durften wir machen, und dadurch durfte ich sie eben treffen. Aber klar, es war auf jeden Fall erstmal total abgefahren, dann musste man irgendwie direkt fliegen, dass man eben da auch nicht abgefangen wird etc. Dann war man in Taiwan und ich kannte das Land nicht, vor allem nicht, was die mit sozialen Innovationen machen. Dann komme ich da in diesen Raum und ja, Audrey Tang war schon was wesenhaft, also hatte irgendwie dunkle Haare, super Hackerin, Ringe, Socken, alles war total lustig. Und ja, und eigentlich hat mein Kopf die ganze Zeit nur gedröhnt, weil sie mir so viele Sachen um die Ohren gehauen hat, wie man digitale Demokratie durch Technologie, und dann schreibt man einfach 3000 Leuten aus der Bevölkerung, wenn es mal wieder Fake News gibt, schreibt man 3000 Leuten, hey, was würdet ihr gegen die Fake News machen? Und dann sammelt man die besten Ideen und setzt man die einfach um. Und wenn man jetzt das neue Heizungsgesetz machen will, dann fragt doch einfach die ganze Bevölkerung hier. Das sind alles die Tools, die könnt ihr alle kopieren. Und wenn jeder mitmachen kann, und ich finde das eigentlich ein cooles Grundprinzip, wenn jeder mitmachen kann und die Stimme gehört wird, egal ob von ganz links, von ganz rechts, egal mit welcher Meinung, und da nachvollziehen kann, wie es zum Konsens kommt, kann jeder mit dem Ergebnis leben. So
also, urdemokratisch. Also jeder kann quasi über ein Tool, eine Plattform zum Beispiel, Kontakt zum Staat aufnehmen und seine Meinung sagen.
Ja, Probleme, Lösungen vorschlagen. Es gibt einmal im Jahr ein Presidential Hackathon. Da dürfen Probleme eingereicht werden. Dann erfinden Leute Lösungen, können alle Lösungen einbringen.
Wird auch darauf reagiert denn?
Genau.
Oder verendet das irgendwo im AUKUS da?
Das Wichtige ist, dass der Präsident und die Präsidentin sich verpflichtet, diese Projekte umzusetzen. Und Prinzip ist eigentlich Basisdemokratie. Ich meine, wir leben jetzt Demokratie, alle 4 Jahre zur Wahlurne gehen. Das hat sich die letzten Jahrzehnte nicht verändert. Aber was ist, wenn man wirklich mitbestimmen kann? Mehr direkte Demokratie, aber nicht mit mühsamen Bürgerräten, die dann die ganze Zeit reden, sondern wirklich direkte Demokratie im Sinne von, man kann jeder mitmachen.
Digital. Ist das so einfach?
Wir werden es in Deutschland ausprobieren mit der Sprint, eines unserer ersten Vorhaben.
Ja, wie wird das konkret aussehen?
Genau, also wir starten eine Art digitales Demokratielabor, wo wir Audrey Tangs ganze Tools nach Deutschland holen, auch eine Challenge starten, wo Deutschland mitmachen kann. Wird wahrscheinlich so im Februar, März starten, also sozusagen hier ein Spoiler. Ja. Aber Ziel ist, dass wir eben auch verproben, wie man direkte Demokratie in Deutschland anwenden kann. Vielleicht muss man ein paar Sachen anpassen, vielleicht reagieren muss man in Deutschland mehr informieren, vielleicht andere Anwendungsfelder schaffen, aber schon einfach damit experimentieren und ausprobieren.
Was könnte denn so ein erstes Thema sein oder eine erste Frage, eine erste Beteiligung? Was könnte das sein?
Zum Beispiel könnte es sein, Deutschland, was nervt, dann kann da ganz Deutschland einreichen, was stört mich im Alltag am meisten, so in Richtung Staatsmodernisierung. So, ja. Mich nervt der Führerschein, mich nervt, weiß ich nicht, die rote Ampel, dass sie immer so lange rot ist. Ich weiß nicht genau. Okay. Jeder kann es machen. Und dann stimmt aber ganz Deutschland damit ab und priorisiert die Themen.
Ah, Deutschland stimmt ab.
Genau.
Alles klar.
Also die ganzen Bürger priorisieren die Themen. Mhm. Und am Ende kommen 3 der 4 Top-Themen raus, die die Bürger am meisten wollen. Und dann macht man wiederum eine nächste Challenge, wo dann an Lösungen eingereicht werden können. Auch da können die Bürger wieder abstimmen, was sind die besten Lösungen. Und dann werden sozusagen diese Lösungen können starten und umgesetzt werden.
Und es ist verpflichtend dann für die Regierung, sich damit zu beschäftigen.
Genau, also es gibt jetzt schon noch Themen, an denen wir arbeiten, zum Beispiel an dem. Aber es muss, genau, das ist schon die Grundidee. Und das Schöne bei der Sprint, da bin ich ja jetzt, also es ist die Bundesagentur für Sprunginnovation. Richtig. Digitale Demokratie hat die Chance, eine Sprunginnovation zu sein, also eine, die die Welt von heute in morgen trennt. Warum? In Taiwan sehen wir, damals war das Vertrauen in den Staat bei knapp 7%, als Audrey Tang gestartet ist. Und jetzt ist es bei über 70%. Okay. Weil durch alle ihre digitalen Tools und Methoden und in Deutschland, gerade wo natürlich jetzt viele auch Zweifel an den aktuellen Systemen und Strukturen haben, ist es natürlich eine Chance, diese digitalen, also quasi Demokratie auch digital und ins 21. Jahrhundert zu bringen, um so auch das Vertrauen der Bürger, dass jede meine Stimme was wert ist, dass die gestärkt wird und damit auch das Vertrauen in den Staat. Aber damit Bürger dem Staat vertrauen können, muss der Staat erstmal radikal den Bürgern vertrauen, dass da was Sinnvolles rauskommt. Ich glaube, das erfordert in aktuellen Zeiten auch ganz viel Mut. Ja. Und diesen Mut zu moderieren, wir sehen unsere Rolle dann jetzt in diesem Labor nur darin, das zu moderieren, nicht inhaltlich mitzubestimmen. Und das finde ich ganz spannend, weil da kann man sich eben ganz viel aus Taiwan abschauen. Ja. Aber Taiwan, die machen es jetzt auch in allen anderen Ländern. Also teilweise, ich glaube, Audrey Tang ist jetzt auch in Kalifornien unterwegs, beim Thema Waldbrand, ne, mit allen Bürgern abzustimmen. Dann in den baltischen Staaten, Estland etc. Skandinavien wird überall verprobt. Also es ist eine internationale Bewegung. Wir müssen sie nur nach Deutschland holen.
Zum Glück bist du damals dahin gereist.
Ja.
Denn da hatte quasi diese Entwicklung jetzt, oder das, was im Februar, März uns vielleicht erwartet, hatte seinen Ursprung. Zum Glück hast du auch alles richtig gemacht damals. Denn ich fand es ganz spannend. Du hast ja Dokumente gehabt, noch im Flieger, was du sagen durftest, welche Fettnäpfchen du vermeiden musstest und musstest es aber vor der Landung zerstören. Wie hast du es gemacht?
Nee, also ich habe das natürlich angemessen entsorgt.
So, ja, jeder von uns kann mitmachen. Mohamed Yunus sagt es auch, jeder kann ein Unternehmer sein, was ein krasser Satz ist. Jeder kann Unternehmer sein. Bei uns in Deutschland heißt es zumindest, jeder kann einfach mitmachen und seinen Beitrag dazu leisten, durch sein eigenes Handeln auch den Unterschied machen. Und es taucht immer wieder das Wort Perspektivwechsel auf. Und das finde ich ganz interessant. Was bedeutet denn das eigentlich? Perspektivwechsel, das ist ja so ein bisschen so ein Schlüsselwort gerade.
Also für mich bedeutet das, wir sehen natürlich die ganz großen Schlagzeilen, ja, so also die überbordenden Probleme, von denen wir uns ganz erschlagen fühlen. So, was ist jetzt irgendwie Ukraine-Krieg, ne? Israel-Gaza-Konflikt, die großen Linien, die sind natürlich alle erstmal so, dass sie beängstigen, wenn man in die Zukunft schaut. Auf der anderen Seite, für mich ist der Perspektivwechsel eben nicht auf die großen Schlagzeilen zu gucken, sondern eigentlich, was um mich rum passiert. All die Menschen, die schon an großen Lösungen arbeiten, mich mit denen mehr zu umgeben und zu sehen, hey, wenn die alle jetzt schon da dran sind, ja, wer weiß, was da alles noch kommen kann. Ja? Wenn nur einer von 10 im Schnitt einen Durchbruch schafft oder meinetwegen einer von 20, und ich kenne aber 20, dann schafft ja schon mal einer einen Durchbruch. So. Also es ist nur eine Frage der Zeit, wie viel, ne, und eine Frage der, wie viele Menschen arbeiten eigentlich daran, an Innovationen, an den großen Durchbrüchen. Wie viele Menschen sind schon aktiv? Und ich glaube, wenn man sich da umschaut in seinem Umfeld, wie viele Menschen eigentlich schon gerade an guten Themen arbeiten, und dann vielleicht auch an den Innovatoren, wie viele arbeiten gerade daran, an bahnbrechenden Innovationen, die sehe ich jetzt jeden Tag bei der Sprint, dann hat man eigentlich habe ich zumindest einen sehr positiven Ausblick, weil ich ja denke, so muss ja nur einer von denen umfallen und dann ist schon wieder die Welt ein Riesenstück besser. Also diesen Perspektivwechsel finde ich ganz spannend, um da eben auch selber ins Handeln zu kommen. Ich kann auch einer von denen sein. Ich kann mich ja auch einsetzen. Ich muss einfach nur anfangen. Und jetzt vielleicht mal eine Frage an dich. Sowas.
Zum Beispiel Ehrenamt. Ne? Also ja, das ist Ehrenamt, das Einfachste. Genau. Ehrenämter gibt es überall. Ehrenämter sind so wichtig, halten die Gesellschaft am Laufen.
Genau.
Also das kann jeder. Ne?
Das kann jeder. Und daraus kann ja dann mehr entstehen, wenn man Lust hat. Und wenn nicht, dann tut man ja auch über Ehrenamt, verändert man Menschenleben. Ja. Und vielleicht, genau, bei mir hat es eben vom Ehrenamt dann zur Sozialunternehmerin und jetzt über meine anderen Rollen. Mhm. Aber was ich ganz vielleicht auch ganz spannend finde, ist halt Helmut Schönberger, der Geschäftsführer, der Gründer der Unternehmertum, gesagt, wie viele Innovatoren braucht es, damit Deutschland das innovativste Land der Welt ist? Ja. Wie viele Menschen müssen das sein? Was glaubst du?
Ich glaube, es müssten sein 250. Nein, mehr. Es müssten mehr sein. 500.
Ja. Ja, also ein bisschen 2000. Mehr schon auch auf die Weltbevölkerung, vielleicht anders.
Okay, ja.
Jeder Hundertste müsste an einer Innovation arbeiten. Okay. Jeder Hundertste. Dann wären wir das innovativste Land der Welt. Und jeder Hundertste, finde ich, klingt auch gar nicht so viel.
Ja gut, aber wenn einer schon was erfunden hat, dann kann es ja nicht der Nächste auch wieder erfinden. Der nächste Hundertste.
Ja, die müssen ja nicht alle erfolgreich sein.
Okay.
Nein, die müssen ja nur dran arbeiten.
Wie klein kann so eine Innovation zum Beispiel sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Papa zum Beispiel, ja, der ist Schwimmer gewesen immer und hat sich dann eingesetzt für das erste nachhaltige, komplett wasserstoffbetriebene und CO2-neutrale beziehungsweise positive, da quasi die Speisen noch, also sind sozusagen, wie nennt man das, netto positiv, CO2-Schwimmbad in Deutschland.
Okay.
Ja, und ich meine, er hat einfach in seinem lokalen Schwimmverein angefangen. Wusste so, ey, mit Wasserstoff ist es eigentlich viel nachhaltiger.
Was macht er vom Beruf oder was hat er gemacht?
Der war Ingenieur.
Ist jetzt immerhin.
In der Rente.
Ja.
Und er hat gesagt, so, ich bin hier Schwimmbad in meinem lokalen Schwimmverein. Das muss saniert werden. Machen wir es doch gleich komplett CO2-neutral, dass sie sogar noch quasi negative CO2-Emissionen produzieren. Wir nutzen hier Wasserstoff. Erstes quasi Wasserstoff-Freibad und hat einen Antrag gestellt, dann gab es irgendwie eine Transformationsfinanzierung, die fanden den Pitch cool und jetzt wird es in meinem Heimatstadt gebaut.
Und das, wo viele Schwimmbäder geschlossen werden zurzeit, und zwar viele Schwimmbäder müssen dicht machen, weil sie sich nicht mehr tragen lassen und der kommt durch.
Ja.
Warum hat er das geschafft, was glaubst du?
Er hatte halt eine gute Idee. Kannte sich ein bisschen technologisch ein, hat selber einen Ehrgeiz, quasi da auch CO2-Emissionen einzusparen.
Ja,
und dann damit natürlich irgendwie am Ende hat er den einen oder den anderen noch in der Politik gekannt, um sich ein bisschen zu erkundigen, was möglich ist. Und hat sich einfach dran gesetzt, den Antrag geschrieben.
Und an wen hat er diesen Antrag gestellt?
Das weiß ich nicht genau, welche Behörde.
Oder was für eine Art von Behörde wäre das unter Umständen?
Ich glaube, also das war natürlich jetzt auch während der Ampelregierung, wo natürlich sehr viel Gelder auch bereitgestellt wurden, um klimaneutrale Transformation zu machen. Mhm. Bin mir nicht sicher, in welchem Ministerium es am Ende war.
Okay, also wir gehen auf Bundesebene dann schon.
Ja, es war
Anträge
Bundesebene,
werden
ja.
auf Bundesebene ja. dann gestellt. Nur, dass ja. wir eine kleine Idee haben, wie weit ja. wir dann teilweise
Aber
gehen
die
müssen.
Die Stadt war auch involviert, also hatte sozusagen okay. den Antrag mit unterstützt und
okay.
so weiter.
Okay, Klimadebatte ist natürlich das Thema unserer Zeit, auch generell. Auch da hilft es, die Perspektiven zu wechseln. Denn so wie es jetzt gerade läuft, mit all diesen Emotionen, kommen wir eigentlich nicht weiter. Zu viele Emotionen stehen eigentlich Innovationen im Wege. Was müssen wir anders machen in der Klimadebatte fortan?
Ja.
Du hast geschrieben, nämlich, wir müssen das Ungetüm in seine Einzelteile zerlegen.
Ja, genau.
Das Monster. Wie geht das?
Ja, also in der Klimadebatte, wenn man jetzt nur sieht, so eine Jahrhundertkatastrophe jagt die andere und alles reicht nicht, was wir tun, ist, glaube ich, jetzt erstmal wenig motivierend. Da hat man einfach nur Angst als Einzelperson und sagt so, was kann ich da schon tun, wenn die Welt sich zugrunde richtet.
Ja.
Aber andersrum kann man natürlich sehr gut aufgleisen, wie viel CO2 emittiert die Stahlindustrie, die Zementindustrie. So, das sind die größten Umweltschleudern in Deutschland. Wie viel CO2 ist dann wirklich das Fleisch essen und wie viel ist dann viel Polemik dabei? Darf ich noch meine Bratwurst essen? Darf ich noch heiß duschen?
Ja.
Aber wenn man sich runterbricht, was sind eigentlich die größten CO2-Treiber und was können wir daran ändern, merkt man schnell, dass es jetzt nicht irgendwie am Bratwurststand oder in der Dusche entschieden wird, sondern natürlich vor allem an den großen Themen. Und ich kenne natürlich jetzt eine gute Bekannte, die hat versucht, eben einen großen Stahlkonzern die grüne Transformation einzuleiten.
Die Monika.
Ja?
Monika?
Martina.
Ach, Martina, nicht Monika.
Sorry.
Monika, sie heißt Martina.
Martina Merz, genau.
Martina Merz ist das, richtig.
Habe ich auch im Buch porträtiert. Aber auch ein guter Freund von mir war eigentlich klassischer Gründer in so einem Daten-Startup. Der ist jetzt bei Alchemy und die machen nachhaltigen quasi Zement oder auch Oliment. Das sind zwei ganz tolle Startups. Die kümmern sich halt darum, die Zementindustrie klimaneutral zu machen. Und das hat halt einen riesigen Hebel im Vergleich zu, trenne ich jetzt meinen Biomüll oder nicht. Heißt aber trotzdem wichtig, den Müll zu trennen. Aber wenn man sich richtig engagieren will, kann man natürlich sich auch angucken, was sind die großen Hebel. Kann ich irgendwo mitarbeiten in einem Unternehmen, was es da schon macht, was sich diesen Themen widmet? Habe ich vielleicht, bin ich selber Ingenieur und gehe eher in die Zementindustrie, als dass ich jetzt am Wochenende, weiß ich nicht, im Urlaub Strandmüll sammle. So.
Mhm.
Die Frage ist immer, was ist Symptom und was ist quasi Ursache? Und wie kann ich an den Ursachen arbeiten und da sich einmal runterzubrechen, was sind die größten CO2-Emittenten und kann ich nicht da was drehen? Und oft ist in den Dirty Industries viel mehr geholfen, als wenn ich den nächsten Unverpacktladen gründe, wo eh schon Leute einkaufen, die eh schon ihren sozusagen wahnsinnig nachhaltig damit umgehen.
Ja.
Dann geht es eigentlich besser, wenn ich zu Shell gehe und versuche, Shell oder ein anderes Energiekonzern irgendwie grüner zu machen.
Der eine oder andere oder die eine oder andere fühlt sich jetzt vielleicht auch berufen, da mal nachzudenken und zu riskieren. Mein erster Gedanke ist wieder, man kann so tolle Ideen haben, man kann damit aber auch ganz viel Schulden machen innerhalb kürzester Zeit und dann mit einem Haufen Schulden dastehen, mit denen man die nächsten 10 Jahre zu kämpfen hat. Theoretisch. Aber so dürfen wir nicht denken, ne? Ich habe aber auch kein Unternehmergehen. Ich könnte mir nicht vorstellen, einen Laden mit Klamotten aufzumachen. Ich gehe vorbei an Klamottenläden und sehe, dass den ganzen Tag vielleicht 2 Leute kommen und davon guckt nur einer und eine kauft eine Hose. Und das an einem Tag. Und ich denke nur, wie kann man damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Ich bin halt kein Unternehmer. Hast du ein Unternehmergehen? Schon ein bisschen, ne?
Ja, also bei dem Kleidungsladen würde ich mich auf jeden Fall erstmal die Rechnung machen und vielleicht mal beobachten, wie viele Leute wirklich vorbeikommen, wie viele Leute in den Laden
gehen. Du weißt
gehen.
Es ja vorher nicht. Also
ja, doch,
jetzt, wenn du
ja
den aufmachen
beobachten.
Willst, bei anderen natürlich.
Man kann ja bei anderen beobachten, was ist so die Frequenz und so weiter. Würde ich mir jetzt erstmal quasi eine Excel-Tabelle machen und mal hochrechnen, ne? Wie ist denn das eigentlich, wenn im Schnitt nur 2 vorbeigehen und nur einer stehen bleibt, kann ich vielleicht nicht kein Geld mit verdienen. Aber eben nochmal ganz wichtig, im sozialen und gesellschaftlichen Bereich, und da baue ich ja gerade bei der Sprint den Bereich Sprunginnovationen auf. Also ich beschäftige mich damit, wie können wir Bildung neu denken, wie können wir die Demokratie neu erfinden, wie können wir den Sozialstaat reformieren durch Innovationen, was sind die besten Projekte da draußen, die wir fördern und investieren können. Und da interessiert mich nicht, also wäre cool, wenn die sich selber tragen, aber wenn die sich über Wasser halten können, super. Das Wichtige ist ja, wie viel gesellschaftlichen Impact und wie viel gesellschaftliche Rendite machen. Wie viel sparen sie dem Staat ein? Wie viel sparen sie an CO2 ein, etc.? Und das kann man ja auch alles in Euro ausdrücken. Und bisher gibt es eben nur wenig Vergütungsmodelle, dass der Staat sagt, super, ihr habt uns 1 Milliarde gespart, hier sind 10 Millionen. Aber viel mehr bräuchte es eigentlich nicht. Und diese Verrechnungsstrukturen aufzubauen, wäre doch cool, wenn ein Startup es schafft, uns 1 Milliarde zu sparen und ich nur 10 Millionen dafür bezahlen muss als Staat.
Ja.
Aber diese Denkmuster gibt es noch nicht. Und solche Strukturen können wir jetzt aber aufbauen.
Es gibt ein paar Ideen hier. Vielen Dank, dass wir so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen haben. Zum Schluss, könntest du dir heute noch vorstellen, als Investmentbankerin zu arbeiten?
Anders, also tatsächlich bei Sir Ron Cohen war der erste soziale Investmentbanker, da wo man die gesellschaftliche Rendite maximiert. Und mich interessieren keine echten Euros, mich interessieren aber gesellschaftliche Euros, als vielleicht eine gesellschaftliche Investmentbankerin.
Sehr gut. Dann dir gute Besserung auf jeden Fall.
Danke.
Toi, toi, toi.
Super.
Danke dir für die Begegnung.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Toi, toi, toi. Für alles, was kommt.
Dankeschön.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Gemeinsam nachdenken über ein Thema, das alle betrifft. Von A wie Aktivismus bis Z wie Zukunft. Ich bin Natascha Freundl und bringe im Podcast Der zweite Gedanke jede Woche zwei Gäste zusammen, die wissen, wovon sie reden. Die persönlich und philosophisch, kritisch und konstruktiv debattieren. Immer auf der Suche nach neuen Einsichten. Der zweite Gedanke bei Radio 3 vom RBB, in der ARD Audiothek und bei iTunes.